Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen, heute wird's blumig, um es schon mal so zu sagen. Es geht los mit Goldfrapp und Drew. Pull up the blinds. Goldfrapp, Drew. Zwitscher, zwitscher, das passt schon sehr zu meinem Gast heute, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte.
Hörbar Rust. Heute mit Jürgen Feder, 53, Extrembotaniker und Buchautor. Würde man nach einer biologischen Entsprechung zu Autopapst Andreas Kessler suchen, dann stünde sofort fest, es kann nur einen geben. Jürgen Feder sucht und spricht zwar nicht mit den Pflanzen, aber pausenlos über sie. Er hat den Blick stets zu Boden gerichtet und findet so auch manch vermeintlich ausgestorbene Exemplare. Seit einem bahnbrechend lustigen und erfolgreichen Auftritt bei Stefan Raab im letzten Jahr steht der gebürtige Flensburger immer häufiger auch vor Fernsehkameras und nutzt die Öffentlichkeit, um Menschen wie uns wieder stärker für die Natur zu sensibilisieren und um uns ein paar Dinge beizubringen. Bestimmt tut er dies auch heute. Herzlich willkommen, Jürgen Feder, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Feder, herzlich willkommen.
Hallo Frau Rust.
Eigentlich, ich habe mir so einen Knaller überlegt für den Start, ja, des Gesprächs. Eigentlich, Herr Feder, hätten Sie doch Ornithologe sein müssen.
War ich am Anfang auch. Ich bin mit den Vogelarten angefangen.
Wie?
Als 10-, 12-Jähriger war, kannte ich noch gar nicht so viele Pflanzen. Das war natürlich auch fremd. Aber die Vogelarten waren die ersten Objekte draußen, die mich dazu berufen haben, draußen spazieren zu gehen.
Aha.
Der Hund und die Vogelarten. Ich kannte also natürlich schon Meisen, Kohlmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, Schwanzmeise, die kannte ich vorher schon.
Sumpfmeise und Schwanzmeise?
Ja, das war total einfach. Die Schwanzmeise hat einen Schwanz, ist doch klar. Die Sumpfmeise lebt aber nicht im Sumpf, das ist das Tollste. Aber die hat ein ganz schwarzes Köpfchen und sonst ist sie nur grau und weiß. Während Kohl- und Blaumeise sind ja auch bunt. Hm. Und die Schwanzmeise hat einen wesentlich längeren Schwanz.
Hm.
Und ist immer gesellig. Sumpfmeisen sind immer alleine oder zu zweit. So ist das bei den Meisen schon mal. Ne? So bin ich angefangen. Also verschiedene Meisen sind eine gute Voraussetzung dafür, später auch zu den vielen verschiedenen Pflanzen zu kommen.
Okay, gut. Ich bin, bevor wir mit der Sendung hier losgelegt haben, heute noch ein bisschen durch den Grunewald gegangen. Und ich würde mir jetzt nicht zutrauen, verschiedene Vogelarten, also so 3, 4 kann ich vielleicht auseinanderhalten, maximal. Aber ganz deutlich ist ja das Geräusch des Spechts. Und das finde ich klasse, weil der jetzt im Moment gerade hämmert wie ein Irrer. Und das ist wirklich überall wahrnehmbar. Und im ersten Moment denkt man, jetzt fällt einem gleich ein Stamm auf den Kopf, weil es klingt eigentlich so, als würde ein morscher Baum gleich umkippen, das, was der Specht da macht.
Also der Specht, der klopft ja, der balzt. Das ist der klopft vor Freude. Ja?
Ach.
Das ist jetzt, also der Buntspecht, es geht wahrscheinlich um den Buntspecht. Es gibt ja auch den Schwarzspecht noch, der kommt auch im Grunewald vor.
Gibt es auch den und Schwanzspecht?
Den Schwanzspecht gibt es nicht, aber es gibt noch Kleinspecht, es gibt Mittelspecht, es gibt den Grünspecht. Aber was Sie wahrscheinlich gehört haben, ist der Buntspecht. Könnte aber auch sein, dass es Schwarzspecht ist.
Und der Buntspecht hat mich vorbeigehen sehen und kam plötzlich in so eine Balzlaune, ja?
Ja, Kann man das sagen? Der ist jetzt schon in Stimmung seit im Januar schon, geht's los mit den ersten wärmeren Sonnenstrahlen, ist der Buntspecht schon richtig in Aktion.
Mhm.
Und der ist an sich auch das ganze Jahr zu hören, denn der ist wirklich auch in die Städte gekommen. Die Tiere kommen in die Städte, die Pflanzen kommen in die Städte und die Landschaften werden immer Tier- und Pflanzenärmer.
Das müssen Sie uns Berlinern nicht sagen, denn wir sind es gewohnt. Also neulich war ich bei so einer Veranstaltung und das war ein ganz professioneller Sprecher, der sich plötzlich selbst unterbrach, weil er von außen sagte plötzlich, hier ist ein Fuchs. Und alle so, ja klar, hier sind doch immer überall Füchse, also im Regierungsviertel. Ne? Also in Berlin gibt es in der Innenstadt sehr viele Füchse und Waschbären,
Wildschweine. Kommen auch in die Städte.
Naja, so richtig in der in Mitte noch nicht.
Weiß ich doch, vielleicht schon in Berlin.
Ja, sind sie schon, sie haben schon die Stadtgrenze sozusagen.
Berlin ist doch immer ein bisschen anders als die anderen Städte in Deutschland. Ich hätte gedacht, hier sind auch schon die Wildschweine in der
sind
Stadt.
Sind sie, aber ich habe mich jetzt so aufs Zentrum bezogen.
Ja.
Ne? Also
okay, gut. Das
die Landbezirke, ja klasse. Sie haben eben schon gesagt, im Januar, das ist ein ganz gutes Stichwort. Was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht los mit diesem Jahr?
Also das Jahr ist völlig verrückt. Wir haben praktisch überhaupt keinen Winter gehabt. Also Westdeutschland, Ruhrgebiet, Köln, Mainz, die haben überhaupt keinen Schnee gehabt. Nicht einen Tag richtig Schnee. Die haben nicht einen Tag richtig unter Null gehabt. Wir in Bremen haben wenigstens noch mal 2 Wochen Kälte gehabt im Januar und seitdem aber auch nur Frühling. Und hier im Osten Deutschland würde ich schon sagen, war es auch schon mal wochenweise richtig kalt. Es hat auch ein bisschen Schnee gegeben.
Mhm.
Also es ist ein ganz außer Art geschlagenes Jahr. Mal wieder ein ganz typisches Jahr der letzten 2, 3 Jahrzehnte mit milden Wintern und vielleicht auch wieder mit einem heißen und trockenen Sommer. Wir haben wieder ein zu trockenes Frühjahr. Jetzt hat es zum Glück 2 Wochen geregnet. Wir hatten wieder im Februar und März viel zu wenig Regen. Ich zittere mit meinen Pflänzchen mit, weil die brauchen natürlich auch was an den Füßen.
Was man
die
nicht sehen, Wasser, ja, was, ne? was der Zuhörer jetzt nicht sehen kann, leider. Hier stehen 2 Coffee-to-go-Becher, die sofort mit Wasser befüllt wurden, denn als ich Herrn Feder eben hier auf dem Babelsberger Produktionsgelände, das RBB, begrüßte, hatte er schon eine leider Plastiktüte dabei und da ragte schon so allerlei Grünzeug heraus. Und Sie haben das aufgeteilt. Es gibt, wie Sie eben gerade gesagt haben, einen Deko-Becher. Das ist jetzt mein Wort. Sie haben gesagt, der eine ist schön, den anderen kann man essen. Ne?
Genau. So. Das sind ja also Arten, die schön sind. Also Blühpflanzen. Ich finde Gräser zum Beispiel schön. Ich bin ein absoluter Gräser-Fan.
Ja.
Und das ist der sogenannte Essbecher. Da ist aber auch das dänische Löffelkraut drin von der Autobahn, die Salzpflanze. Die kann man auch essen. Aber natürlich sind hier, müsste man das alles erstmal waschen. Ne? Mhm. Aber hier ist zum Beispiel wilder Rucola auch drin. Also da können wir uns gleich noch drüber unterhalten, was das Einzelne ist,
sehr,
wenn
sehr
wir Zeit
gerne
haben.
Genau, wir werden, gutes Stichwort wieder, Sie spielen mir einen Ball nach dem anderen zu, das ist klasse. Bevor wir jetzt, wir werden jetzt gleich Ihren ersten Song spielen, aber seit ich Ihr Buch gelesen habe, bin ich ja ganz narrisch, was so Pflanzen angeht. Ich kann jetzt auch gar nicht weggucken und ich habe jetzt so diesen Ehrgeiz, irgendwelche seltenen Pflanzen zu entdecken. Ich gucke jetzt auch immer auf den Boden. Und wissen Sie, was ich so ganz versteckt hier auf dem RBB-Gelände gesehen habe? Das habe ich noch nie hier gesehen und Sie werden es sofort erkennen. Ich zeige Ihnen das Foto hier. Können Sie es erkennen?
Ja, das ist der doldige Milchstern. Das ist eine Bachblütenpflanze. Das ist eine Zwiebelpflanze. Die hat eine Zwiebel im Boden. Zwiebeln sind immer ein Startvorteil für viele Pflanzen. Wer Zwiebeln hat, hat die Macht im Winter und auch im Frühling. Ist als erster da. Da ist Saft drin, da sind Nährstoffe drin. Egal wie es draußen ist, ob trocken, nass, feucht, nährstoffreich, nährstoffarm, macht denen gar nichts. Zwiebelpflanzen sind die Könige unter den Pflanzen.
Die haben einen Keller, einen eigenen Keller.
Ja, genau.
Ne?
Und diese Pflanze kommt jetzt zur Blüte. Und die Blätter sind aber schon im Dezember zu sehen.
Sagen Sie nochmal, wie die heißt?
Doldenmilchstern.
Nicht so
Ornithogalum umbelatum.
Der Doldenmilchstern.
Der Doldenmilchstern.
Sehr hübsch, er sieht nämlich aus wie...
Ist eine Zierpflanze ursprünglich mal gewesen und verwildert hier. Ist keine einheimische Art, sondern ist eine eingebürgerte Art, auch gerade in Berlin.
Aha, na sieh mal.
Eine Art der Stadtparks, der Vorgärten, der Straßenränder, macht sich überall breit, wird mit Gartenabfällen auch verbreitet. Ist eine Art, die es vor 30 Jahren noch fast gar nicht gegeben hat.
Ach,
und die geht jetzt ab wie Schmitzkatze. Also wir haben die auch überall in großen Mengen. Hat eine sehr schöne Blüte und ich mag die auch sehr. Hätte auch hier in den Topf gekonnt, aber ich pflücke auch nicht alles.
Wollte ich gerade sagen, wenn Sie den vielblättrigen Milchstamm mitgebracht hätten, wäre ich böse gewesen.
Ja.
Wie heißt die Pflanze richtig?
Die jetzt?
Ja.
Doldenmilchstern.
Doldenmilchstern.
Es gibt verschiedene Milchsterne und der hat eine doldige Blüte. Es gibt auch den nickenden.
Gut.
So unterscheiden wir die Arten.
Michael Jackson haben Sie mitgebracht. Also
jawohl.
Sie haben ganz viel mitgebracht, aber Michael. Ich habe gedacht, wir setzen jetzt mal den Earth-Song ganz nach vorne.
Sehr
weil
gut.
Die Earth ist ja auch für Sie, für uns alle wichtig, aber für Sie belaufen die Earth ja mit Ihren Füßen Tag ein, Tag aus. Sie können ja gar nicht aufhören, sich zu bewegen und auf dieser Erde lang zu gehen und alles Mögliche zu entdecken und für uns hervorzuholen.
Genau.
Haben Sie diesen Auftritt mal gesehen, wo er sich sein weißes Hemd so
Nee, das habe ich nicht gesehen. Also ich bin jetzt auch nicht der explizite Fernsehgucker oder ich gucke auch nicht, höre auch nicht ständig Radio. Aber dieses Lied finde ich gut, weil er klagt auch ein bisschen an in dem Lied.
Mhm.
Also er ist auch ein politischer Mensch gewesen, was kaum einer weiß. Viele haben den ja auch als Kind immer abgetan. Ich würde sagen, es war ein ganz differenzierter Mensch. Schade, dass er so früh gestorben ist. Er hätte wahrscheinlich, wenn man ihn gelassen hätte oder wenn er vielleicht auch eine andere Umgebung gehabt hätte, hätte er auch ein Politiker werden können. Es hätte wahrscheinlich auch einer werden können, der auch andere Leute nicht nur für die Musik begeistert. Also ich bin Fan von ihm, weil ich natürlich auch ein Bewegungsmensch bin, weil ich seine Musik eingängig finde, weil ich gerne selbst auch tanze.
Ach.
Und dieser Earth Song ist wirklich auch ein Lied, wo er wirklich anklagt. Und ich habe an sich auch viel zu klagen und auch anzuklagen. Das kann ich natürlich nicht immer.
Das machen wir gleich.
Das
machen
ist so
wir
Meckerfritze.
Wir wollen,
das tue ich auch nicht immer. Aber wie gesagt, das ist ein Klagelied auch.
Okay.
Und deswegen geht mir das nah.
Und wenn Sie möchten, können Sie aber auch danach tanzen.
Nein.
Es sieht ja keiner. Okay. Los geht's.
Nee, hier nicht. Auch wenn es keiner sieht.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Jürgen Feder. Ich habe es vorhin schon oder mehrmals in der Bio schon gesagt. Also was unser Autopapst für die Autos ist, es Jürgen Feder für die Botanik. Er ist ein Besessener. Sie selbst nennen sich oder wurden genannt Extrembotaniker. Und nachdem ich mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt habe, kann ich das nur unterstreichen. Wir kommen auch gleich mal auf...
Ach, nicht, dass Sie sagen, er sieht schon extrem aus.
Nein, aber ich habe mir so gedacht, als ich Sie gesehen habe, habe ich gedacht, wenn Ihr Leben mal verfilmt wird, wird es David Striso sein, der Sie spielt. Wobei da ist der Altersunterschied nicht so groß ist, dass man sagen kann... Ne, eines Tages mal, aber so von der Art her. Kennen Sie den Schauspieler? Mögen Sie den?
Nein,
der ist super.
Aber
Das ist gut.
Wenn der so ist wie ich, dann weiß ich, wer er ist.
Also sie haben auch so wasserblaue Augen und das Gesicht so ein bisschen und einfach auch eine sehr eigene Art. Also ich habe hier vor einigen Tagen was in der Zeitung gefunden. Damit geht's jetzt mal los. Bevor wir in Ihr Leben einsteigen, können wir uns ja erstmal mit so allgemeinen Informationen hier über Wasser halten. Die Stadtbäume in Berlin, das ist ja so eine heikle Sache. Viele gehen ein, zu dunkel oder es regnet zu wenig, also müssen stabile und auch vor allen Dingen strapazierfähige Bäume her.
Ja.
Und die Humboldt-Uni hat 80 exotische Bäume getestet.
Ja.
Und die Oscar goes to, also die Sieger sind die Kugelblumenesche aus Ungarn. Sagt Ihnen das was?
Nein.
Gut. Ist auch nicht schlimm, ist ja kein Test. Ne? Sie sind ja auch mit der heimischen.
Genau.
Was
ich nicht kenne, sage ich auch. Kann
gut.
ich auch zugeben.
Kennen Sie den amerikanischen Warplaston?
Auch nicht.
Nein, ich auch
was
nicht.
Was testen die
Kann
denn
ich nicht
da?
Mal lesen. Und was hier noch gepflanzt wird, wahrscheinlich wird das chinesische Rotholz sein. Was sagen Sie nun?
Also habe ich wahrscheinlich auch schon gesehen, aber kenne ich auch nicht so.
Wenn
was ich dazu sage, ich finde das total abgedreht.
Das wollte ich hören.
Noch mehr Fremdlinge,
danke.
Noch mehr Arten, die, wir haben heimische Arten, die gut Trockenheit abkönnen. Wir Linden können das ab. Es muss aber auch nicht an jedem Baum geparkt werden.
Wie?
Darunter.
Was?
Wenn man große Bäume hat, die muss man auch ein bisschen schützen, die muss man ein bisschen freistellen, dann können die auch viel ab.
Stört es den Baum, wenn man unter ihm parkt?
Wenn man ständig draufsteht.
Ich dachte immer, es stört nur den Autofahrer,
nein,
weil
nein,
die Linde
nein, nein,
so...
Nein, 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 der Boden wird verdichtet, ist natürlich klar, der Boden wird verdichtet. Wenn es regnet, kann die Feuchtigkeit nicht mehr ran, weil das Auto schon was wegnimmt. Verdichteter Boden heißt immer sauerstoffarmer Boden, luftarmer Boden.
Aber parkt man nicht eh auf Asphalt?
Ja gut, wenn der Asphalt drauf ist, aber wie gesagt, die Bäume haben es deswegen in den Städten so schwer, weil der Nutzungsdruck so stark ist, weil eben darunter... Hier ist das alles kein Problem. Aber in den Städten ist oft wenig Platz. Und deswegen parkt man an den Bäumen direkt dran, anstatt wenn man den Baum wertschätzt, 100-jährige Platan oder so, dann sollte man da 3-4 Meter auf, oder 5 Meter mal wegbleiben von. Ja? Und ich bin sehr für Bäume. Ich bin sehr auch für Straßenbäume, für Stadtbäume. Und es gibt Platanen, es gibt viele Arten, die das gut vertragen können.
Mhm.
Aber wenn man natürlich denen auch noch zusetzt,
mhm.
Die Luft ist ja gar nicht mehr so schlimm wie früher. Aber das Parkproblem ist so stark. Und dass man dort auch gegenparkt, dass man die Rinnen beschädigt, dass man den Baum auch mechanisch verletzt. Da können sie testen, was sie wollen. Die Bäume gehen dann trotzdem ein, wenn man das nicht etwas so sieht, dass man denen ein bisschen mehr Platz gibt. Ja?
Verstehe.
Wenn man zum Beispiel auch Parkplätze anlegt, dass man nicht zu große Baumarten nimmt, dass man nicht diese riesen Bäume nimmt. Ja?
Dann
nimmt man eben nur eine Eberesche.
Okay.
Eberesche wird nur höchstens 10 Meter hoch.
Mhm.
Und das ist auch ein schöner Baum mit Frucht, mit Blüte und so weiter. Es müssen nicht mal diese riesen Bäume sein, wo man dann sagt, Mensch, die Bäume müssen weg. Im Zweifelsfall kommt der Baum hier weg und nicht der Parkplatz. Es ärgert mich immer und vor allen Dingen, was letztes Jahr und dieses Jahr so häufig ist, es werden auch gesunde Bäume dauernd abgehauen.
Es wird so viel abgehauen.
Es ist geholzt worden ohne Ende.
Absolut.
Ich habe Tränen in den Augen gehabt.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich, wie gesagt, hier gerade wieder mein Spaziergang durch den Grunewald, da Hüttenweg runter.
Ja.
Da liegen jetzt seit ein paar Wochen schon so viele abgeholzte Stämme, so viele, die sehen jetzt für mein laienhaftes Verständnis gar nicht krank aus und gar
die
nicht
zerfressen. Die sind auch nicht krank, die sind für ihr laienhaftes Verständnis nicht krank, die sind für mein praktisches Verständnis auch und mein Fachkenntnis nicht krank. Es gibt ganz viele Baumarten, die sind hohl von Natur aus nach 100 oder 150 Jahren. Hohle Linden sind gesunde Linden, sonst würde es keine 1000-jährige Linden geben.
Mhm.
Die Leute haben keine Ahnung, die Wasserbahnen sitzen nur außen, der braucht das Innere gar nicht. Der stützt sich dann irgendwann mal. Es werden so viele Bäume ab. Es tränen einem die Augen, dass hunderte von Linden gefällt werden und dann stehen auch immer noch welche. Die sind genauso krank oder genauso gesund, die bleiben aber stehen. Es ist reine Willkür. Die Leute müssen beschäftigt werden, die Bäume fällen. Die haben die Sägen, die müssen laufen und die Motoren müssen geschmiert werden und müssen laufen. Das Geld muss verballert werden für so Mist. Ich ärgere mich wahnsinnig. In allen Städten ist das so. In Berlin auch. Man sollte Bäume nur dann fällen, wenn sie wirklich krank oder tot sind oder scheintot oder wenn dicke Äste runter waren.
Können Bäume scheintot sein?
Ja, sicher. Es werden aber gesunde Bäume gefällt und das ist überhaupt nicht einzusehen.
Okay.
Die Leute haben Angst davor, dass ein Baum eventuell in 100 oder 15 oder 20 Jahren oder irgendeinem Sturm mal fallen kann. Ja? Da kann man aber deswegen nicht alle Bäume wegnehmen. Und das ist in allen Großstädten so. In Hannover ist das so, in Braunschweig ist das so gewesen, in Bremen ganz schlimm. Ich habe eine Facebook-Seite, ich habe das richtig angeklagt mit 25 Fotos mal. Auf einer Fahrt von 150 Kilometern habe ich so viele Bäume fotografiert und auch festgehalten, das hätte für mehrere Alben gereicht. Ne?
Apropos Alben, Susi Quadro hat ja auch mehrere Alben gemacht. und
gut.
Wir kommen jetzt auf, Sie haben mitgebracht Can the Can. Gibt es dafür ein Stichwort oder wollen wir es
ja,
einfach?
Das ist, ja, das ist ein Stichwort. Das Lied muss ungefähr so 1973 rausgekommen sein, 72. Damit verbinde ich eine Klassenfahrt nach Amrum.
Mhm.
Ich liebe die deutschen Nordseeinseln.
Ja.
Und das ist meine erste Insel, die ich bewusst erlebt habe als 13-, 12-Jähriger. Und da lief dieses Lied. Und zwar nicht ich kannte das, sondern zwei von meinen Freunden. Der eine war ein Sitzenbleiber, der war schon 15, der war mir 2 Jahre voraus. der kannte alle Musik. Und bei dem habe ich dann immer so gestaunt. Der konnte auch Gitarre spielen und deswegen ist mir dieses Lied eingefallen. Okay. Ich verbinde damit eine bestimmte Insel, auch natürlich eine bestimmte Pflanzenwelt da und auch ein bestimmtes
Mädchen, sagen Sie doch einmal Mädchen.
Nee, nee.
Sie können doch nicht nur Blätter geküsst haben damals.
Nein, nein,
Spätzünder.
Absolut, okay, Spätzünder. Dann noch kein Mädchen mit 13.
Susi Quattro.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute zu Gast der Pflanzenpapst, der Extrembotaniker Jürgen Feder. Und ich habe Ihnen William Shatner mitgebracht, den Sie ja als Schauspieler kennen, mit einem sehr schönen Song, der, na hören Sie selbst, er macht sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit. Er trifft jemanden von früher wieder. That's me trying. William Shatner mit That's Me Trying. Zu Gast ist heute Jürgen Feder. Sie sind 1960 in Flensburg zur Welt gekommen, im Juli.
Ja.
Am selben Tag wie Tom Cruise. Der ist allerdings zwei Jahre jünger, ja.
Hm. Und Franz Kafka.
Ach, auch?
Ritter Siebter, ja. Ist der einzige, den ich kenne, von etwas berühmteren.
Na, Julian Assange kennen Sie ja auch, sicherlich vom Hörensagen.
Ja,
so,
ist der auch Ritter Siebter?
71.
Ei.
Ja. Sebastian
Vettel. Der sitzt im Gefängnis, ne? Vettel auch, dritter, siebter?
Vettel auch, aber 87.
Naja, das ist klar, dass sie
nicht schneller als 60 geboren. Unglaublich, oder? Nee, das ist mir auch klar. Ich meine nur, wenn ich so...
Der fährt auch schneller Auto als ich.
Wahrscheinlich.
Aber ob der schneller Rad fährt, das ist nochmal die Frage.
Er wird, er wird wahrscheinlich aber auch nicht so viele Pflanzenarten...
Nee, das auch nicht.
Aber ...während auch des nicht. Autofahrens...
Nee, der soll sich konzentrieren, der Junge.
Ja, ganz genau. Da haben Sie bestimmt...
Er fährt ja jetzt auch ein bisschen hinterher. Nein?
Ihre Mutter ist Dänin.
Ja.
Und daher wahrscheinlich auch Flensburg. Also haben
Flensburg
Sie
an der Grenze, also die haben sich da irgendwie getroffen und dann...
Papa und Mama.
Hat es vielleicht schon, ne? Weiß ich nicht.
Man
aber
weiß es ja nicht.
Ich habe auch nie so gefragt, aber es könnte sein, ne? Die eine von Süden und sie von Norden. Und ja, ich...
Haben Sie nie gefragt, wie die sich kennengelernt haben?
Doch, das war, ich weiß es. Es ist so nicht gewesen.
Okay.
Ne? Die haben sich in Schweden kennengelernt.
Aha.
Mein Vater ist auch Gärtner gewesen, Gartenbauingenieur, und der hatte mal so eine Studienfahrt. Und meine Mutter, die war da als 17-Jährige irgendwie... mit der Klasse oder so unterwegs und haben die sich da, wie man sich so mal so trifft, ne?
In voller Blüte.
Ja, in voller Blüte, aber es war nicht so wie heute, dass man dann auch gleich alles klar macht, sondern das ging über Jahre, auch räumlich getrennt mit Briefchen und so erstmal, das war alles ganz langsam und nicht so wie heute, ne? Also die haben sich da denn, glaube 57 haben sich kennengelernt und 60 kam ich. Also das haben, die haben sich Zeit gelassen noch, ne? Haben sich dann nicht ständig gesehen.
Das ist ja vielleicht ganz gut für eine Beziehung, manchmal, wenn man sich nicht ständig sieht, oder?
Auf jeden Fall, die sind auch noch verheiratet.
Sehen Sie, das ist...
Ich bin schon geschieden und die sind noch zusammen. Ne?
Drei Geschwister haben Sie.
Ja.
Sind Sie der Älteste?
Ich bin der Älteste und die anderen drei sind alle knapp hinter mir, also 61, 62, 65 und es war Hauen und Stechen bei uns in der Familie.
Inwiefern?
Also, ja, es ging immer... darum, wer kriegt was. Und ich war der Größte und der Stärkste. Also es war auch ganz gut. Ich habe mich oft durchgesetzt. Ich habe auch einen dicken Kopf. Und die anderen haben auch einen dicken Kopf, aber die mussten nachgeben. Also ich bin froh, dass ich der Älteste bin.
Hatten Sie dafür dann auch...
Ich war der Leitwolf ein bisschen.
Wollte ich gerade sagen, auch die Verantwortung?
Auf jeden Fall, oft, ja.
Immer gerne?
Ich habe immer eingekauft für die Familie. Ich habe für die ganze Großfamilie schon als 10-Jährige mit dem Bollerwagen. Hab ich die ganzen, meine Mutter hat nie den Einkaufswagen von uns gesehen. Da habe ich jetzt 10 Jahren, habe ich schon alles rangeholt. 100 Mark für 3 Tage eingekauft. 6 Liter Milch. 5 Flaschen Apfelsaft, Fleisch für riesige Mengen. Meine Mutter ist nicht einkaufen gegangen. Das habe ich alles gemacht.
Also wollte sie nicht oder hatte sie keinen Bock drauf?
Ja, keinen Bock drauf. Meine Mutter ist...
Da würde RTL 2 heute eine Doku drüber drehen.
Da, auf jeden Fall.
Also 4 Kinder und die Mutter,
meine Mutter,
einkaufen
wie gesagt, ich habe ein gespanntes Verhältnis zu ihr.
Ach so.
Also,
ja, okay.
Die hört ja wohl nicht mit. Nee,
da wollte ich jetzt gar nicht, um
noch,
Gottes Willen.
Aber wirklich, wir haben den Laden geschmissen, wir 4 Kinder. Mhm. Wir 4 Kinder haben den Laden geschmissen. Wir haben das Wohnzimmer gesaugt, wir haben die großen Fenster geputzt, wir haben alles selbst, wir mussten morgens unsere Brote selbst schmieren, unsere Betten. Aber das prägt auch. Ich finde es gut im Nachhinein. Ich bin ein selbstständiger Mensch. Und wenn ich sehe, wie viele heute 3 linke Hände haben, um irgendwas zu machen, kochen kann ich auch nicht. Aber ich bin sehr gut, ich putze unheimlich gern Fenster. Ich sauge gerne, das entspannt mich. Also alle meine Freundinnen fanden das toll, dass ich Fensterputzer war bei uns. Was ich nicht so gerne mag, ist Toiletten sauber machen. Aber sonst mache ich alles gerne im Haushalt.
Ich werde nicht
erstaunlich,
ja,
ne?
Ja, also wobei ja und nein.
Frau Rust staunt jetzt richtig, mir fehlen die Worte.
Nein,
ich
gar
muss
nicht.
Jetzt mal sagen, was keiner richtig sieht.
Was
sie stottert.
Ich überlege, ob, ja, Petze, ob ich, Per Steinbrück war hier und den entspannt saugen auch. Und er saugt nach so einem Muster, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er saugt erst längs und dann quer oder so. Also vielleicht ist es auch andersrum. Aber das fand ich auch interessant. Also die Vorstellung, gerade noch als er Kanzlerkandidat war, mir vorzustellen, wie er dann auf so einem großen, hochflorigen Teppich versucht, so gerade Linien zu ziehen.
Ja.
Sein Leben lang schon, das finde ich sehr interessant.
Das mache ich nicht sowas. Also ich bin auch Konzeptsauger, aber das geht so, dass
Konzeptsauger
ich
nennt man
ja,
das,
natürlich. Ja? Von einem Zimmer zum nächsten. Also nicht wieder zurück und ich habe noch was vergessen, sondern, und wenn Staubfäden sind, natürlich fängt man oben dann an. Ne? Man fängt nicht unten an und fängt dann oben in den Ecken an, sondern man fängt natürlich von oben in den Ecken an nach unten.
Aha,
ne?
Ja.
Und man schiebt die Schränke, wenn man es richtig sauber macht, natürlich auch konzeptionell so, dass man eins nach dem anderen wegarbeitet, wegsaugt sozusagen.
Männer sind ja auch Konzeptpacker zum Beispiel.
Auf jeden Fall, bin ich auch.
Sie wissen sofort, was ich meine.
Sofort. Autos werden ganz richtig,
absolut.
Was man als Letztes braucht, das kommt ganz hinten hin und das, was man häufiger braucht, zum Beispiel während des Fahrt schon, kommt nach vorne. Regenschirme immer nach vorne, nie nach hinten. Wenn es regnet und man spazieren gehen, muss man lange wühlen. Nein?
Ich finde, es ist gut zu beobachten, wenn an Wochenenden so Paare einkaufen gehen.
Ja.
Und wie Männer da, also wie Frauen Sachen in den Einkaufswagen packen.
Ja.
Und wie Männer das so umpacken.
Ja, genau.
So wie es ja auch, also die meisten Menschen, ich würde mal sagen, 95% aller Geschirrspülmaschinenbesitzer sind auch Konzeptstecker.
Ja. Ja.
Das heißt, jemand, ein gut gemeinter, so ein Gast, der es gut meint, räumt mit ein und heimlich wird dann doch wieder umgesteckt, so. Die Untertassen dann doch nach oben und ne, die Gläser nach rechts und so weiter. Und auch Einkaufswagen, da haben Männer am Wochenende meiner Beobachtung nach auch so ein Konzept.
Frauen sind oft so chaotisch. Also wenn ich lege meine Sachen auch immer so aufs Band, dass die schweren Sachen gleich vorne sind. Denn die sind auch die ersten Sachen, die wieder in den Korb wandern.
Mhm.
Und dann kommen die leichten Sachen nach oben, zum Schluss.
Ja.
Und nicht die leichten Sachen als unterstes und dann kommen die dicken Bierkästen und dann alles auf die Eier drauf. Also meine Freundin ist auch, das ist alles durcheinander. Und das braucht dann, ich hab's immer eilig. Ich bin jemand, der es immer eilig hat. Ich muss auch aus diesen Großmärkten raus. Und wenn man dann lange braucht, um noch zu sortieren, ja, und dann liegt tatsächlich auch mal das Schokoladenei unten. Und ich habe oben denn die Milch drüber oder was.
Ach, Sie kaufen sich diese Schokoladeneier, wo man noch so Sachen zusammenbasteln muss.
Nee, und das nicht.
Sind
aber
Sie dann enttäuscht, wenn da Figuren drin sind?
Früher habe ich die noch zusammengesteckt auch. Als Kind habe ich sowas auch mal gesammelt. Aber nee, ich meine nur von der Empfindlichkeit des Zerdrückens, ne? Dass die Sachen da nach unten wandern.
Wir sind ja nicht bescheuert hier. Also ich meine, vielleicht habe ich eben gestottert, aber das Konzept habe ich schon von Anfang an begriffen.
Also, wie gesagt, schwere Sachen nach unten und auch als erstes aufs Band und umgekehrt. Mhm. Und auch, wenn man schon durch die Gänge geht, immer so laufen, dass man nicht nochmal zurücklaufen muss mit dem Wagen, sondern dass man das auch alles hat, was man haben will.
Sie sind ein Kontrollfreak.
Glaube ich nicht.
Na, was ist denn das sonst?
Ist das sonst? Ist das
ja, so? Man kann es noch blumig als Konzept Ding
so. Okay. Ja, da ist kein Konzept in dem Sessel. Meiner bleibt. Ne?
Ich muss kurz erklären, was hier. Nein, erklären Sie es. Ich muss versuchen, den hochzuziehen.
Ja, also Frau Russ ist jetzt abgesagt hier. Fast unterm Tisch. Jetzt versucht sie mühsam den Stuhl wieder zu richten. Das klappt wohl auch, aber sie ist jetzt weit vom Mikro weg. Zu mir hat sie gesagt, bloß nicht 20 Zentimeter vom Mikro ab. Dann hört man sie nicht mehr. Oh, und was macht sie? Sie liegt mit dem Kopf auf der Erde. Es ist so typisch. Immer das Gleiche. Hier wird man eingenordet und ich halte mich auch dran. Ich bin hier sittsam. Ich traue mich kaum, mein Wasserglas anzufassen. Und hier fällt alles zusammen.
Herr Feder, es wird Zeit für Musik. Smoke on the Water.
Das ist doch was.
Verleitet mich natürlich dazu. Ihre ganze Pflanzenerfahrung haben Sie eigentlich auch schon mit halluzinogenen Pflanzen experimentiert? Jetzt mal sagen, ja.
Nein.
Wirklich nicht?
Nein. Ich rauche nicht, ich trinke ganz wenig Alkohol, ich bin totaler Sportler.
Nee, aber die Vorstellung, dass Sie auf so einem Acker liegen nachts und nicht einschlafen können und dass Sie plötzlich so ein, weiß ich nicht, nein?
Mach ich nicht.
Hat Sie noch nie gereizt?
Nee. Es interessiert mich kaum, was drin ist. Ich weiß, ein paar Arten sind gesund, die esse ich dann auch. Und was man da noch, ich bin so oft gefragt, ob ich unter Strom bin. Ich rede ja, als wenn ich dauernd unter Strom bin.
Ach, finden Sie.
werde ich öfter gefragt, ne? Mhm. Ist nichts dran. Also ich bin ein lebendiger Mensch, ich rede mit Händen und Füßen, aber das ist meine Natur. Und ich habe nichts im Blut, also ich nehme auch nichts. Ich nehme keine Tabletten. Ich habe noch nie eine richtige Tablette genommen in meinem Leben.
Ich wollte wissen, ob Sie mal einen Stechapfel probiert haben.
Nichts.
Sowas.
Nein.
Nein, okay.
Habe ich auch richtig, vielleicht sogar Angst vor.
Nee, das sollten Sie auch nicht tun. Aber nee, ich hatte mal einen Freund, der hat das gemacht und der ist daraufhin nach Hause gelaufen und hat das Küchenmesser aus der Schublade genommen und seine eigene Schwester bedroht. Und als sich der Vater einmischte, hat er auf den Fußabtreter der elterlichen Wohnung sich erleichtert.
Also Pflanzen es gibt viele Pflanzen, die sind stark giftig. Ich habe da Respekt vor. Ich kenne diese Pflanzen, die giftig sind. Ich erkläre es den Kindern. Ich mache Führungen mit Kindern. Lieber den Kindern erklären, was giftig ist, als alles wegschließen und alles wegräumen und nicht mehr pflanzen und nichts mehr ausbringen. Vieles ist halbgiftig. Die Eibe hier vom Fenster ist giftig. Das weiß keiner. Wenn man das wüsste, dass sie giftig ist, dann würde man die alle gleich rausreißen. Ich bin dafür, nichts rausreißen, immer gut erklären. dann weiß man es auch. Ne? Hier was dieses geschnitten, ist eine Eibe.
Das sieht aber auch sehr unglücklich aus.
Ist hochgiftig. Aus, ne? Ist hochgiftig, die Pflanze. Aber ich habe nichts dagegen, dass sie da steht. Aber Leute würden sofort in Hysterie verfallen, dass das weg müsste. Man sollte das überhaupt nicht alles wegpacken.
Okay, gut. Mal? Deep Purple hören wir jetzt. Smoke on the Water. Wollen Sie noch was dazu sagen?
Eigentlich nichts. Ich finde das Lied toll. Gut. Also ist auch ein Lied meiner Jugend. Und nur ich finde, diese alten Campen, die haben auch richtig Musik gemacht.
Ja, wenn Sie noch nicht so richtig drin sind im Tag, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Das ist Ihnen hier alles zu heftig und zu schnell. Dann müssen Sie noch ein bisschen schlafen. Oder wir schaffen es, Sie in dieses Tempo reinzuziehen und auch so wach zu werden. Schuld daran ist mein Gast Jürgen Feder, der Mann mit der nicht enden wollenden Energie, der Mann, der schnell spricht und viel erzählt und auch viel zu sagen hat, Gott sei Dank. Ich versuche herauszufinden, wie es kam, dass sie sich so in die Pflanzenwelt hinein vertieft haben. Und küchenpsychologisch würde ich jetzt sagen, Sie sind geprägt worden vom Elternhaus. Ich weiß, dass Ihr Vater eine Straßenlaterne bepflanzt hat. War das vielleicht so ein Aha-Erlebnis?
Also mein Vater ist auch einer, der nicht so ins normale Tableau passt. Also auch einer, der kaufte zum Beispiel einen Bademantel, kaufte den in unserem Laden ein. Das war uns natürlich peinlich als Kinder.
Wie war's? Was?
Der fuhr mir den Bademantel zum Einkaufsladen und kaufte einen Samstagsmorgen.
Ach, so wie Ditsche?
Mit Latschen. Das war also in den 70er Jahren. Er war völlig abgedreht. Wir haben uns wirklich geschämt. Oder er fuhr mit seinen klapprigen schlesischen Holzskiern, fuhr der in die Stadt zur Arbeit. Manchmal, wenn viel Schnee lag. Wie in Schlesien, da kommt er her, was weiß ich, auf 1500 Meter Höhe oder auf 800 Meter Höhe von den Gauben irgendwie ins Dorf. Ne? Also das war uns peinlich. Sowas habe ich nie gemacht. Aber vielleicht habe ich doch ein bisschen was von ihm, dass ich so ein bisschen Sachen auch mache. Früher, ich habe schon immer nach Pflanzen und nach Tieren geguckt. Mhm. Da war ich wirklich der Einzige in der Klasse. Aber wenn wir Spaziergänge gemacht haben, zum Beispiel mit dem Lehrer, 4. Klasse, dann wusste ich schon ganz viel. Und da waren ganz viele stolz, dass die neben mir gehen konnten oder wussten, mein Freund weiß ganz viel über Pflanzen. Mhm. Also ich war den Lehrern schon überlegen. Und das ist natürlich auch für mich ganz schön gewesen, dass ich gesagt habe, Anerkennung durch Wissen ist auch ganz schön. Aber ich war auch Sportler, ich war also nicht irgendwie der Spinner, ich war auch kein Streber. Ein paar Sachen konnte ich sehr gut. Biologie war ich immer gut, ich war in Erdkunde gut, ich kenne alle Staaten der Welt mit Hauptstädten, ich kenne alle amerikanischen Bundesstädte mit Hauptstädten. Also ich habe mich immer trainiert mit Sachen, wo man so eine Fleißarbeit, so, wo man viel wissen kann, wo man viel abgefragt. Also Stadt, Land, Fluss bin ich ungeschlagen. Und so ist es auch bei diesen Pflanzen. Also ich möchte viele Pflanzen wissen, ich möchte noch mehr wissen, als ich noch weiß jetzt und hoffe, dass ich vielleicht auch mal 4.000, 5.000 Arten kenne in Deutschland. Ich möchte überhaupt nicht im Mittelmeergebiet sein, ich möchte überhaupt nicht in Asien sein, sondern hier ist meine Heimat, hier bin ich groß geworden, ich bin Norddeutscher mit Leib und Seele und es gibt hier noch so viel zu entdecken, es gibt so tolle Gebiete. Ich sage auch immer zu den Leuten, Heimatkunde, das macht so richtig, das beruhigt. Also wenn man sich auskennt, wo man wohnt, wenn man die Bäume kennt, wenn man die Häuser kennt, wenn man die Städte kennt, wenn man ein paar Menschen auch kennt, wenn man sich in Berlin wohlfühlt als Bremer, wenn man sich als Bremer in Köln wohlfühlt, weil man da ein paar Mal war, weil man da auch mal länger war und ist dort mal spazieren gegangen zu Fuß. Zu Fuß gehen, wer geht heute noch zu Fuß? Alle mit dem Auto, schnipp, 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 ein paar Fotos hier, ein paar Fotos da, habe ich gesehen. Ich war da, tolle Stadt. Die haben nichts gesehen. Und ich gucke mir alles in Ruhe an und heute bin ich in Potsdam, müsste ich auch 3 Tage Biwak aufschlagen, um die Stadt erstmal mehr kennenzulernen. Ne? Und dann hat man ein Gefühl für den Raum, dann hat man auch ein Gefühl für die Zeit. Und dann hat man auch ein Gefühl, dass man irgendwo auch geerdet ist. Und ich möchte überhaupt gar nicht im Mittelmeergebiet mich gut auskennen. Ich möchte überhaupt nicht nach Mallorca. Das würde mich alles überfordern. Was soll ich da? Was soll ich da eine Woche? Ich sehe sowieso nicht viel. Also da meine Mutter Dänin ist, bin ich öfter in Dänemark. Ich finde Schweden toll. Ich bin Skandinavien-Fan. Das reicht mir. Völlig. Und mein Menschenleben ist auch begrenzt. Und ich möchte viel sehen, aber ich möchte es genau mir angucken. Und die Pflanzen gucke ich mir alle ganz genau. Und die sind alle unter der Lupe mehrfach angeguckt worden. Ich freue mich an den Blüten, weil sie sagten, wie bin ich dazu gekommen? Sie brauchen gar keine Fragen mehr zu stellen. Ne? Also es sind die Formen, es ist die Vielfalt, es sind die Früchte, es sind die Jahreszeiten, die man ablesen kann. Es ist der Boden. Pflanzen gucke ich an. Ich lese dadurch den Boden. Sand, Kies, Schotter, Stein, Torf, sagen die mir schon. Die sagen mir auch gleich die Feuchteverhältnisse. Die Pflanze sagt, ob es nass oder trocken ist, ob es kalkreich oder kalkarm ist. Die sagen mir auch was über das Alter des Standortes. Wenn da alte Eichen und Eschen stehen, dann sind das Baumarten des deutschen Urwaldes. Wir haben Urwälder in Deutschland, weiß kein Mensch. Alle meinen, sie müssen in die Tropen fahren, 80 Meter, 100 Meter hoch, da haben wir noch einen Urwald. Nein, wir haben auch in Deutschland überall noch Urwälder. Erlen, Bruchwälder sind Urwälder. Da gab es nie vorher was anderes. Die haben sich bis zum Jahr 2014 auch gerettet. Und die sind auch gar nicht selten. Aber wenn ich das den Kindern erzähle, staunen die alle und sagen, oh,
Ja, mit Urwald verbinden Kinder natürlich was ganz anderes, ist ja klar.
Ja, wir haben auch
oder
solche.
Oder Dschungel, ne? Ja. So. Das wird ja so in einen Topf gepackt, Dschungel und Urwald. Und insofern, das Ackerfuchs-Schwanzgras,
ja.
Sehen Sie, solche Wörter kennen Sie ja, Sie kennen ja über...
Ich finde es auch lustig, dass die Pflanzennamen so lustig sind. Also
ich
da gibt es ja auch so abgedrehte
da wollte
Namen.
Ich Sie so fragen.
Ja, Ackerschmalwand gibt es. Es gibt Tripmadam. Eine Pflanze heißt Tripmadam. Kleines Liebesgras. Ich finde diese Namen auch, die regen die Fantasie an.
Also ja, aber die Frage ist, wie kommt es dazu? Also zum Beispiel, wie kommt es dazu, Gärtnertod zum Beispiel. Ich möchte ein Plädoyer halten für den Gärtnertod. Ich finde, das ist eine der schönsten Pflanzen. Ich liebe den Gärtnertod. Sieht aus wie grüner Spargel erst.
Ja.
Und gerade wenn man so dicken kauft, der hält lange. Da gibt's 1000 wunderschöne kleine weiße Blüten, die nach und nach aufgehen. Ich habe jetzt einen, der fast 4 Wochen in der Vase stand. Ich habe natürlich immer das Wasser, ne, so.
Ja.
Man fühlt sich ihnen gegenüber gleich verpflichtet zu sagen, dass man gut war zu den Pflanzen.
Ja, das habe ich auch.
Und dass der dann Gärtnertod heißt, ist mir klar, weil das macht, ergibt Sinn. Aber warum heißt so eine kurzblühende Pflanze Männertreu zum Beispiel?
Männertreu, das ist natürlich...
und warum ist sie kurzblühend?
Das ist klar. Männer sind oft nicht treu und ist leider so und halten sich nicht lange an einer Frau fest und die Pflanze verliert schnell ihre Blüten. Deswegen Männertreu heißt, verlieren schnell ihre Blüten. Das ist ironisch gemeint. Ja, die sind überhaupt nicht treu. Ja.
Ach so.
Das ist überhaupt nicht
so.
Ach so. Das ist eine Verballhornung, ja. Viele Blüten sind hinfällig und man sagt zu denen wie ein Mann, ja, sind gleich weg, ja, da fallen die Blütenblätter gleich runter und dann ziehen die auch gleich weiter. Also, ich finde viele Pflanzennamen total ulkig und lustig und bei den Moosen ist noch viel schlimmer. Die sind, da brauchen sie auch manchmal für einen Namen eine ganze Zeile quer über eine Seite. So gestielt sind und so gestellt sind die Namen. Ich finde vieles lustig, vieles sieht schön aus, vieles kann man essen, vieles duftet. Alle Sinne werden angesprochen. Alle Sinne. Und ich muss Ihnen sagen, wirklich, wenn man viele Pflanzen kennt und die immer wieder trainiert, das ist auch Gedächtnistraining.
Ja, das habe ich vorhin gedacht, als Sie auch mit Ihren Bundesstaaten gekommen sind
und
so weiter. Letztendlich ist ja Ihr Gehirn ein ganz feinmaschiges Netz geworden. Ne?
Ich trainiere mich, ich gehe in kein Fitnessstudio, ich gehe in kein Bräunungsstudio. Ich hasse diese ganzen Läden und ich wundere mich, dass die alle so überdauern und die Pilze aus dem Boden und die Leute da ihr Geld hintragen. Ich habe das alles umsonst. Ich bin draußen, hab das, ja. Ich werde braun im Sommer, ich Hitze und Kälte, manchmal habe ich keine Jacke dabei, dann muss ich mich voll einpissen lassen vom Regen, macht überhaupt nichts aus. Die Kleidung trocknet am Körper, nach 3 Stunden ist alles wieder trocken und ich habe seit Jahrzehnten keinen Schnupfen, seit Jahrzehnten kein Husten, keine Tabletten nehme ich. Ich härte mich auf natürliche Weise ab, ich bin immer ein bisschen hektik vielleicht.
Ach, finde
ich. Das ist vielleicht das eine oder andere, wo man sagt...
Haben Sie denn manchmal Zecken?
Ganz viele Zecken. Steht im Buch, 48 Zecken ist Rekord. An einem Tag. 48 Zecken hintereinander weggenommen. Ich habe jetzt aktuell eine gehabt. Hier.
Jetzt zeigen Sie mir Ihre Brust.
Hier.
Ja, stimmt.
Da war eine Zecke.
Unter den...
Die erste Zecke, die ist ja schon im Februar. Es war unglaublich, weil Sie mich eben nach dem Klima gefragt haben, nach dem Jahresverlauf. Total warmes Jahr schon im April, im Februar, im März. Die Zecken sind seit langem schon unterwegs.
Und Sie kriegen die aber, man muss die ja richtig rausmachen. Der Kopf darf nicht drin bleiben und so weiter.
Alles nur Getue. Ich nehme die nur im Hand, mit dem Finger etwas hochklappen, rausziehen. Das ist auch eine Wissenschaft für sich, was da gemacht wird. Es ist ein Getue und Gemache. Die Zecke muss verschwinden. Die kann man auch so abkratzen, ohne dass man guckt. Einfach nur abschaben.
Mm.
Ne? Und dann geht die ab und dann... Ich möchte aber die Zecken immer töten. Also wenn die mich gebissen hat, ja, dann möchte ich sie auch
Absolut.
Erwischen, möchte sie knacken. Ne?
Ja, ganz
Deswegen
klar.
ärgere ich mich, wenn die vielleicht noch runtergefallen sind, ich habe sie nicht erwischt. Das ist der einzige Grund, warum man vielleicht eine Pinzette nehmen sollte.
Die muss man auch
alles.
Echt, so eine Zecke, wer das noch nicht gehabt hat, die kann man die kaputt
Pinzette.
Machen, ist schwierig. Die haben so einen harten Panzer, ne? Wie bei
Aber ich habe die natürlich ganz viel und überall. Ne?
So, wir spielen jetzt Love Hurts. Ich finde, das passt, oder?
Okay, ja, sehr gut.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar mit Curtis Mayfield, mit Jürgen Feder und jetzt mit Pusherman. Pusherman, Curtis Mayfield, zu Gast ist heute der Extrembotaniker, der pflanzenverliebte Jürgen Feder. Und ich habe jetzt gesagt, Mensch, Herr Feder, es gibt noch so viele Sachen, die ich Sie nicht gefragt habe. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt streichen soll sozusagen, also in meinem Kopf, was wir thematisch irgendwie auslassen können. Weil wenn ich Ihnen eine Frage stelle, dann galoppieren Sie ja gleich los. Und dann haben Sie gesagt...
Kurz fassen kann ich mich auch. Ich muss es nur wissen.
Und dann habe ich gesagt, Das glaube ich nicht.
Und ich zeige es Ihnen jetzt.
Gut, also, nur dass Sie nicht irritiert sind, dass es vorhin die Ostsee war und jetzt eher so ein bisschen die Spree. Wenn wir merken, dass wir thematisch alles so unter Kontrolle haben, dann können wir ja wieder fließen. Ja?
So machen wir
es. Wir versuchen es. Allein um die Chronologie zu befolgen, Sie haben Abitur gemacht und sind dann, haben Sie Landschaftsgärtner gelernt.
Ja, ne? Ich wollte nach der Schule, wollte ich etwas von der Schule wegmachen. Ich wollte was in die Hand nehmen. Steine, Erde, es ist nicht so schön. Es gibt nichts Schöneres, als in der Erde zu wühlen mit den blanken Händen. Ohne Handschuhe, ich wollte pflanzen, ich wollte grün anlegen.
Was mich irritiert hat, ist, dass bei den Landschaftsgärtnern das unbeliebteste Fach die Pflanzenkunde ist. Das klingt fast paradox.
Ja, für mich ist es auch paradox. Für mich ist es auch paradox. Die Leute wollen, wenn sie Landschaftsgärtner wollen, die Maschinen bedienen. Die wollen die Fräsen bedienen, die Hecken scheren, die wollen am liebsten auf dem Bagger sitzen. Das sind alles kleine Kinder, die gerne noch mit dem Bagger spielen. So kommen die mit 20 zu unserem Beruf. Und ich genau das Gegenteil. Wenig Maschinen, möglichst die Ruhe, die Vögel bei der Arbeit hören, beim Unkraut ziehen. Ist nichts Schöneres, als um 7 so einen Arbeitstag zu beginnen, wenn die anderen alle in ihren Blechbüchsen sitzen. Dann habe ich so schon meine erste Meditation sozusagen.
Es sei denn, Sie arbeiten im Tiergarten denn und überall anders auf der Welt hier. Jetzt gleiten wir nämlich schon in eines dieser Themen rein, das ich auch mit Ihnen besprechen möchte, Laubbläser. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht überall. Es wird alles immer, es gibt immer mehr Auflagen, was Lärm und CO2-Ausstoß und so weiter angeht. Und diese Laubbläser werden für Arbeiten eingesetzt, die locker mit einer Harke zu bewältigen werden. Also ich habe selbst früher...
Frau Russ, ich verstehe es auch nicht. Da kann ich Ihnen auch keine Antwort geben. Ich verstehe es auch nicht, warum diese Dinger bei jeder Gelegenheit benutzt werden. Es staubt wie Hulle. Manchmal wird auch geblasen. Auch, ich bin heute Morgen losgefahren, da sind die von meinem Haus wieder angefangen. Es war gar nichts zum Blasen da. Es liegt nur daran, der Chef will verdienen, die Maschinen müssen laufen, die werden danach abgerechnet und die Leute sind zu faulen Besen. Am liebsten fege ich. Oder ich mache das mit dem Laubfächer. Das geht am ordentlichsten, man macht was für die Arme und vor allen Dingen, man hat das Gefühl noch, man ist noch Teil der Natur. Und vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht verstehe, Blätter kann man auch mal liegen lassen.
Nee, und vor allen Dingen ist erstens das, man kann sie liegen lassen. Und zweitens,
es geht gar nicht schneller.
Kann mir, glaube ich nicht.
Doch, schneller geht es. Schneller geht es, aber es geht nicht so viel schneller, dass man das rechtfertigen würde, dass jeder Hans und Franz hat dieses Ding jetzt. Ja? Es geht schneller, das muss ich wirklich sagen, aber es geht nicht so schnell, dass man sagen kann, jeder muss diese Dinger haben. Die kosten Geld in der Anschaffung, die kosten Geld in der Pflege und die kosten Geld auch in, die sind auch an reparaturanfällig, ja.
Und sie stinken,
mein Besen, der kann 100 Jahre alt werden, wenn ich ihn vorsichtig benutze, aber die Leute brechen beim Fegen den Stiel ab. So läuft das. Deswegen brauchen sie die Maschinen. Die haben überhaupt kein Gefühl mehr. Die haben kein Gefühl für den Besen, die haben kein Gefühl mehr für die Hake, die haben kein Gefühl mehr für den Fächer. Das geht alles kaputt. Und deswegen haben sie diese Dinger. Mit im Grund.
Ich habe, in Vorbereitung auf die Sendung mal ein bisschen recherchiert und bin auf eine offene Online-Petition gestoßen, die leider schon vorbei ist. Ein Dirk Mertin hat diese Petition an Klaus Wowereit gerichtet und die ist irgendwie so untergegangen aus dem letzten Jahr. Also er wollte tatsächlich diese Geräte verbieten lassen, weil sie auch tatsächlich diese kleinen Lebewesen, die ja auch dafür zuständig sind, dass Laub sich zersetzt, ne? Also wegpusten, durcheinander wirbeln oder aus dem Park dann heraus transportieren.
Auf die Balkons, auf die Wäsche. Ich habe einen Kollegen gehabt, der war so irre, der pustete mit dem Ding die Wäsche frisch aufgehängt und er unten drunter und machte die Wege da und staubte da alles ein. Die Leute sind hirnrissig. Ich finde Gärtner toll. Aber es gibt so viele Gärtner, die sind so schlecht. Aber es gibt es wahrscheinlich in allen anderen Berufen auch. Ich schäme mich für meinen eigenen Berufsstand. Ich habe mich für meinen Berufsstand ja auch regelmäßig geschämt. Und das ist ein Teil dieser Sachen. Dass man alles mit Maschine macht, dass man keine Handarbeit mehr macht. Ich wurde von meinem Chef regelmäßig dafür gerüffelt, dass ich Sachen mit der Hand mache. Ja, nach dem Motto, wieso bückst du dich? Du kriegst doch bald Rückenschmerzen. Nein, ich habe überhaupt keine Rückenschmerzen. Weil ich es nämlich so mache und weil ich mich davor nicht drücke. Ja? Wenn man ganz, ganz viel Laub hat und es ist nur noch ein paar Stunden zu arbeiten, auf dem Samstag vielleicht, zwischen 2 und 4, dann nehme ich auch den Booster. Es geht nicht darum, den Booster nie zu benutzen, aber muss ich ihn immer benutzen. Mir geht es darum, und auch Botanik, man muss nicht 2000 Arten kennen wie ich, aber dass es nur 2 sind, dass man die Birke nicht mehr von der Eiche unterscheiden kann und so weiter. Die Leute kennen die Namen alle, aber sie können sie nicht mehr zuordnen an einer bestimmten Art. Ja? Birke kennt jeder, aber wenn man sagt, was ist es? Ist es eine Linde? Dann wissen sie es nicht.
Aber macht es sie dann nicht glücklich, dass der technische Fortschritt sowas wie so Apps hervorbringt, denn es gibt ja unglaublich viele Pflanzenerkennungs-Apps und so weiter, also so, dass Leute tatsächlich einen Baum fotografieren und dann kriegen sie mit, aha, das ist eine Linde oder man kann so die Blätterarten vergleichen und das kann dann Rückschlüsse ziehen, das ist doch toll.
Das finde ich gut, dass man das macht, wenn das Leute machen oder wenn es dann Leute auch tatsächlich machen. Ich finde es viel besser, wenn man sich anschließt einem, der was weiß und es sich zeigen lässt in der Natur. Das ist die Linde, das ist die Winterlinde, das ist die Sommerlinde. Hier sind beide Blätter, so sehen die Arten unterschiedlich aus. Ich habe hier zwei Ahornarten heute mitgebracht, die kann leider nicht gezeigt werden. So sieht der Eschenahorn aus, so sieht der Spitzahorn aus. Gleich vor Ort, mit einem bestimmten Blick, mit einem bestimmten Feeling und dann merkt man sich die Arten. Mhm. Nicht am App, nicht am PC. Das ist alles Technik, das ist viel zu viel Technik. Es ist viel einfacher. Rausgehen, gucken, mit dem Buch, mit dem Experten. Sich anschließen, es gibt in Berlin, gerade in Berlin oder in der Umgebung, das ist ja die Wiege der deutschen Botanik, Berlin. Der älteste botanische Garten in Deutschland ist der in Berlin.
Ach.
Hier ist die Wiege der Botanik. Hier werden so viele Führungen angeboten, aber die Leute kranken darunter, es machen oft nur 5 mit. Ich war am Samstag in Berlin am Plenterwald, da waren 4 Leute. 4 Leute in so einer Großstadt haben sich angemeldet. Ich wollte die nicht nochmal ausfallen lassen, letztes Jahr waren
es noch weniger. Ach, Sie führen
ich
auch.
Ich mache Exkursionen. Ich mache Wildpflanzenexkursionen. Ich habe mich hier am Plenterwald, altes Rathaus Teltow, Treffpunkt, 4 Leute hatten sich angemeldet.
Oh Mann.
Für die 4 bin ich aber gekommen. Wenigstens die 4. Aber 40 wäre natürlich schöner gewesen. Und App bringt gar nichts. Das kann eine Ergänzung sein. Das ist wie mit dem Gewürz beim Salat. Ein Gewürz und kein Salat, da hilft das Gewürz auch nicht. Man muss schon die Zutaten haben. Man muss die Hauptspeise auch schon haben. Und deswegen ist der App ein gutes Mittel, vielleicht zum Einstieg oder auch zur Ergänzung, aber nicht, um etwas zu ersetzen. Raus muss man. Und dafür trete ich an.
Mit Nachdruck.
Mit Nachdruck von mir aus auch mal.
Undercover of the Night haben Sie mitgebracht von den Stones.
Ja.
Kam das denn jetzt zu einer Zeit, in der Sie dann auch mal ein Mädchen geküsst haben?
Ja.
Weil das kam so spät, da haben Sie schon einige geküsst.
Nein, ich habe auch schon geküsst und so, aber dieses Lied finde ich auch einfach gut und vom Rhythmus her, das ist so ein etwas aggressiveres Lied. Ich bin auch mal aggressiv, ich habe auch Fußball gespielt, ich war Verteidiger, ich habe auch mal die Stürmer gefoult und ich bin eher auch ein schneller Mensch, ich bin fix, ich springe mal über 1,50, über einen Zaun und da Räuberleiter, sowas haben wir immer gemacht und dieses Lied hat so ein bisschen was, ne? Ein bisschen was anstrengend und ein bisschen was...
Falls Sie jetzt erst einschalten, Jürgen Feder ist heute zu Gast. Er ist jemand, der sich in der Botanik auskennt wie kein Zweiter. Und als er hier in die Sendung kam, brachte er 2 Pötte mit. In dem einen stehen so Wiesenblumen, die er gepflanzt hat. Das Gegenteil von Pflanzen, die er gepflückt hat. Ich sage es auch deswegen mit so viel Nachdruck, weil man denkt natürlich, soll man das denn alles so wirklich rausreißen? Keine Ahnung, sollte man da so vorgehen wie beim Pilze suchen?
Ich habe überhaupt nichts rausgerissen. Ich habe die mit Bedacht genommen. Hier zum Beispiel, das ist eine Pflanze von Brandenburg, das ist der Knöllchensteinbrech. Der ist hier auf der roten Liste, aber da, wo er stand, das war ein Rastplatz, das muss man mal vorstellen. Ich habe dir jetzt den Namen leider vergessen. War zwischen Potsdam und Ziesa. Mhm. Da wuchsen 100 Stück. Und von den Blütenständen hatte jeder ungefähr 10. Da habe ich eine mitgebracht, um sie mal zu zeigen.
Ja, ich wollte sie gar nicht
Ich würde nie etwas machen, wo man was rodet, wo man was dezimiert. Pflücken ist gut.
Aber das weiß doch der Laie nicht.
Deswegen sage ich es ja. Man macht nichts kaputt. Durch Planieren, durch Asphaltieren, durch...
Düngen.
Durch Düngen.
Oder auch Spritzen.
Durch Spritzen. Mhm. Dadurch gehen die Pflanzen kaputt. Mhm. Botaniker haben Pflanzen aussterben lassen, indem sie von einer seltenen Pflanze auf einem Bogen gleich 50 Exemplare abgetrocknet haben.
Ah, ja.
In den Herbarien sitzen die Pflanzen, Tode. Ja, wo vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren seltenste Orchideen in Mengen noch gesammelt wurden. Die Apotheker haben viel versaut, weil sie nämlich die ganzen Arnikas geerntet haben, praktisch mit der Sense und nichts mehr übrig gelassen haben. Dadurch sterben Pflanzen. Nicht, weil Sie und ich Lust an der Pflanze haben und man Sträußchen pflücken.
Mhm.
Und jeder, der da ein bisschen Gefühl hat und sieht, da ist eine super schöne Pflanze, da wachsen aber nur 3, dann lässt man die 3 stehen. Dann guckt man sich so an, macht ein Foto, was man heute alles wunderbar kann.
Mhm.
Aber das sind alles häufige Arten, häufige Gräser. Und ich habe einen Bezug, ich kenne alle Arten. Ich weiß, habe für jede Pflanze eine Deutschlandkarte im Kopf. Ich weiß, wo was selten ist, wo was häufig ist.
Okay, aber wir ja nicht. Und jetzt weiß ich, jetzt sagen Sie wieder ja, aber
Sie dürfen es trotzdem machen. Sie dürfen es trotzdem machen. Ich möchte Sie dahin bringen, dass Sie das machen, dass Sie Spaß dran haben, dass Sie da ein Gefühl für bekommen, dass Sie Freude haben.
Mhm.
Der Naturschutz hat so viele Fehler gemacht, indem er die Leute alle aus den Naturgebieten rausgedrängt hat, aus den Nationalparken. Deswegen weiß keiner mehr was, weil er keine Berührung mehr dazu hat. Und ich möchte, dass es genau umgekehrt geht.
Genau, und damit haben Sie letztes Jahr angefangen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also es gab einen Auftritt bei, ich glaube, der erste Beitrag lief im NDR. So,
ja, das, ne?
Und da wurde man auf Sie aufmerksam, die Redaktion von TV Total, ja. Stefan Raab lud Sie ein. Und diese Sendung wurde bei YouTube allein schon fast 200.000 Mal angeklickt. Und
380.000?
Nein.
Ist bald, ja. Da kommt jeden Tag, obwohl das über ein Jahr her ist, manchmal noch über 1.000 dazu.
Das ist unglaublich. Also ich habe mir das auch angesehen. Sie
380.000 ist es.
Da waren Sie sowas wie eine Jungfrau, aber Sie wirken gar nicht so. Also Sie sind tatsächlich medial erst eigentlich im letzten Jahr defloriert worden.
Ein Jahr jetzt.
Und seitdem kracht's bei Ihnen. Ja. Sie haben sich, glaube ich, nicht großartig verändert.
Gar nicht.
Aber Sie haben jetzt die Chance, eben eine breitere Öffentlichkeit zu sensibilisieren. So, dazu gehört, dass Sie von Ihrer Arbeit berichten. Ihre Arbeit besteht auch darin, dass Sie kartieren, das heißt, Sie fahren herum, Sie gucken sich Pflanzenarten an, Ihr Blick ist eigentlich starr auf den Boden gerichtet. So haben Sie es selbst.
Ich gucke auch nach oben, ich gucke zur Seite, man muss die Sträucher im Blick haben, man muss die Bäume im Blick haben, es gibt hohe Pflanzen, es gibt niedrige Pflanzen, man muss so für die Jahreszeiten unterwegs sein. Also kartieren heißt bei uns, wir wollen alle möglichst alle Pflanzenarten erfassen, die es in einem Gebiet gibt.
Ja.
Das kann jetzt hier diese Straße sein, Marlene-Dietrich-Straße, Allee. Alles, was wächst am Straßenrand, das kann ein Park sein, das kann ganz Potsdam sein, politische Grenze von Potsdam, wie viele Arten gibt es in dieser Stadt,
na?
Das kann ein Bundesland sein, das kann ein Naturschutzgebiet sein.
Okay.
Das kann man sich alles ausdenken und überlegen, wo man zu Lust hat. Ich habe jetzt zum Beispiel, als ich hierher gekommen bin, ich bin ja heute Morgen schon früh losgefahren, ich kartiere die Aller. Die Aller ist ein Fluss, die entspringt in Sachsen-Anhalt, mündet bei uns fast bei Bremen. Ich habe in einem 20-Meter-Streifen ein Projekt gestartet, dieses Frühjahr. Die alle Pflanzen an der Aller, möchte ich mal wissen. Was wächst an der Aller? Der Fluss ist 220 Kilometer lang.
Ja.
Alle Arten direkt am Fluss plus 10 Meter.
Das machen Sie freiwillig in
Ihrer
Freizeit? Alles
freiwillig, das veröffentlicht. Da mache ich einen kleinen Fachaufbericht rüber. Da habe ich Spaß dran. Es könnte der Rhein sein, aber der Rhein ist mir zu lang. Der Spree ist mir zu weit weg.
Gut.
Ne? Das ist kartieren.
Als ich Sie kennenlernte in diesen medialen, in diesen Berichten und durch diese Auftritte, das Amüsante daran ist natürlich, klar, also Ihre Art, Sie haben eine ganz gewinnende, enthusiastische Art, aber auch eine ungewöhnliche Methodik, mit der Sie vorgehen. Also Sie gehen an Rastplätze, an Autobahnen und dort finden Sie tatsächlich, obwohl das für den Laien erstmal paradox klingt, unglaublich viele Arten. Man denkt ja, Mensch, da ist so viel CO2 und so viel Schmutz und Abfall und da. Aber offenbar ist das Gegenteil der Fall. Sie haben eine unglaubliche Pflanzenvielfalt genau an solchen Plätzen.
Also es gibt Standorte, die kennt jeder, da geht jeder hin, zum Beispiel der eigene Vorgarten oder der eigene Straßenrand oder der eigene Friedhof. Da wachsen ja auch seltene Pflanzen und auch Wildpflanzen. Da gehen viele Leute hin. Ich bin gerne da, wo sich kaum einer noch hintraut. Also zum Beispiel Müllplätze. Ich gucke mir gerne große Mülldeponien an. Das mache ich immer sonntags, da kletter ich drüber. Ich melde mich nie an. Ich melde mich nirgendwo an, weil wenn man sich anmeldet, heißt es entweder ja oder nein. Und wenn es nein heißt, macht es trotzdem. Dann ist es gefährlich. Ich mache immer etwas und werde dann gestellt und dann sage ich, oh, habe ich nicht gewusst oder so. Oder, oh, Sie sind heute auch unterwegs. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich natürlich angemeldet. Ich mache viele verbotene Sachen, aber ich frage nie.
Aber so ein Autobahnrastplatz ist zum Beispiel, da sind ja ganz viele Leute.
Jeder, da wächst nichts.
Ja, aber
da wachsen
ja
die deutschen
Leute.
Sachen.
Ja,
aber da ist Salz.
Das Salz?
Da ist das Salz, da sind die Tausalze, die sind über Jahrzehnte aufgebracht worden. Und jetzt haben wir einen Salzgehalt an den Autobahnen, der entspricht dem der Nordseeküste. Und deswegen sind da Arten, die kommen von der Küste weg zu uns ins Binnenland. Und das ist natürlich eine spannende Sache.
Und die kommen durch LKW, durch Samen, die Menschen in ihren Schuhsohlen?
Durch den Fahrtwind, durch die Mähmaschinen an den Autobahnen. Da wird auch gemäht an den Autobahnstreifen. Das habe ich heute auch wieder mehrfach gesehen, wo auch Hecken geköpft werden und so weiter. Dieses Material landet auf die Kompost. Die Komposte werden zur Erde gemacht. Die Erde kommt wieder woanders raus. So werden Samen verbreitet.
Mhm.
Die LKWs haben am Profil, die haben es an der Plane. Sie haben es am Profil, Sie bringen es hin von A nach B, von B nach C. So wandern Pflanzen nicht nur an den Autobahnen, so wandern Pflanzen an den Eisenbahnen, so wandern Pflanzen an den Kanälen, so wandern Pflanzen entlang der Küste. Wir haben auf Helgoland jetzt 2, 3 neue Arten, die kommen aus Frankreich, entlang des Ärmellandkanals über die westfriesischen Inseln nach Helgoland.
Aha.
Überall können Pflanzen wandern. Und wenn man das weiß und wenn man so ein bisschen, auch ein bisschen mutig ist, ich stelle mich also wirklich direkt an die Leitplanke oder auch da, wo man ein- und rausfällt bei den Rastfahrten, da stehe ich genau in der Ecke, weil da fällt das meiste Salz hin. Die Zwicke, wo man reinfährt und die Zwicke, wo man rausfährt, da bin ich der Spitzenbotaniker wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der da steht und guckt. Heute auch wieder mehrfach gehupt worden, weil die denken natürlich, das ist ein Selbstmörder vielleicht. Ne? Aber ich stehe da nur, um zu gucken, was da wächst. Wann komme ich schon mal hierher? Und gucke dann nach Arten, die es vielleicht bei uns nicht gibt, die es vielleicht in Berlin gibt und in der Umgebung. Und ich freue mich immer, wenn ich der Erste bin, der etwas auch entdeckt.
Haben Sie ja schon mal. Es gab ja eine Pflanze, die das letzte Mal 1937 entdeckt wurde, 36, 37, und die seitdem als ausgestorben galt. Und Sie haben die dann nach 60 Jahren wieder entdeckt.
Das war in Niedersachsen, das war das deutsche Filzkraut. Das galt als für immer verloren. Und ich bin jemand, der sagt, für immer verloren gibt's nicht. Es gibt nur für immer nicht geguckt. Ja, also die Dunkelziffer ist riesengroß. So ein Mann wie ich, wenn es den noch mal 100 Mal geben würde, würden wir viel mehr wissen, würden wir auch viel mehr Pflanzen entdecken. Die Dunkelziffer ist riesengroß. Jemand sagt, ist was ausgestorben. Das ist ein Unding, dass was ausstirbt. Ich glaube, noch gar keine Pflanze ist richtig ausgestorben. Es gibt noch ganz, ganz viele, wo wir nur noch nicht gefunden haben. Die sind alle noch irgendwo versteckt. Auch in Berlin werden jedes Jahr wieder neue Pflanzen auch entdeckt, die schon lange weg sind. Und ich persönlich wohne seit 20 Jahren in Bremen und habe nur für dieses Bundesland Bremen schon über 50 Pflanzen wiederentdeckt.
Ach.
Für das Bundesland. Wenn ich nicht gewesen wäre, würden die alle sagen, diese 50 Arten sind alle ausgestorben. Ne? Einer sorgt dafür, nur einer. Wenn es noch mehr wären, wären es noch mehr Arten. Also wir haben eine riesige Dunkelziffer, deswegen sehe ich das viel positiver, als viele denken. Unsere Listen der gefährdeten Arten sind viel zu lang, da kann man die Hälfte kappen. Wir haben viel mehr Arten, die noch relativ häufig sind. Man muss nur an den entsprechenden Stellen gucken.
Wir vertiefen das gleich. Wir müssen jetzt ganz schnell Musik machen. Dieser Song wird ganz unmöglich, ganz ausgespielt. Bronski Beat, Small Town Boy.
Radio 1. Hörbar Rust.
Das ist definitiv die letzte halbe Stunde mit Jürgen Feder und wir werden versuchen, so viel wie möglich noch unterzubringen. Ich versuche jetzt schon so schnell zu reden, schnell Musik. Frank Sinatra, I've got you under my skin. So, Mr. Sinatra hat uns wieder ein bisschen runtergebracht. Wir sind jetzt in so einem Sonntag-Slow-Mood, ne? Sie und ich.
Ich auch, schon lange.
Merkt man. Wir haben hier ein bisschen Johanniskraut gegessen. Wir sind jetzt ganz smooth. Es gibt eine Sache auf jeden Fall noch zu klären, diese Zeckengeschichte. Ne? Als die Musik lief, haben wir noch weiter gesprochen und Sie haben mich über etwas aufgeklärt. Ich hoffe jetzt, dass nicht alle Hörer das auch längst wissen. Es gibt solche und solche Zecken. Das heißt, die Hundezecken gehen gar nicht auf Menschen und umgekehrt.
Na, es gibt ganz bestimmte Tiere, die auch ganz bestimmte Organismen auch bevorzugen. Also bei Schmetterlingen, die fressen nicht alles, die fressen bestimmte Kräuter. Und so gehen die Zecken natürlich nicht. Hundezecken sind keine Menschenzecken und umgekehrt. Also was wir am Körper haben, hat der Hund nicht. Also der Hund wird wahrscheinlich angesprungen, weil er, der riecht ja auch ganz anders als ein Mensch. Wir werden angesprungen von Zecken, die unsere Buttersäure, unseren Schweiß riechen.
Wie also, Mücken auch, ne?
Wie Mücken auch. Mhm. Ich habe relativ viele, Mücken habe ich, lieben mich. Die lieben mich, die Mücken. Und Zecken auch, also Rekord sind 48 an einem Tag, die ich abends mal abgesucht habe. Aber die Hundezecken sind ganz andere Zecken. Ne? Die wären ja auch viel größer. Unsere Zecken und in kürzer Zeit auch viel größer. Sonst müssten wir ja auch ständig auch solche riesigen Bollermänner haben.
Na, ich dachte halt, weil wir die relativ schnell entdecken, werden die nicht so ballonmäßig.
Manche werden nicht, ich entdecke manche auch oft nach 2 Wochen erst.
Tastet Steffi sie nicht regelmäßig ab?
Nein,
ihre Lebensgefährtin Steffi?
Nein, das merke ich selbst. Also Steffi, die kann das mal am Rücken vielleicht mal gesehen haben. Dann sagt sie, du hast da was. Aber ich merke dann nach 3, 4 Tagen, es juckt ein bisschen. Und die Kleinsten jucken dann schon. Und wie gesagt, das ganze Theater, wie macht man die ab? Mit Pinzette und mit Öl und so weiter. Bloß nicht. Mit dem Finger abkratzen. Oder mit dem Finger ein bisschen hochklappen, abzappen. Und wenn was stecken bleibt, ich müsste doch schon längst tot sein. Wenn ich nicht die Borreliose schon längst hätte. Und ich hab sie ja sogar, ich lebe ja damit. Aber das ist eine harmlose Krankheit. Also
es gibt solche und solche Fälle.
Es wird
ne?
total Borreliose. Aufgebaut. Es wird total aufgebaut. Die Leute sollen in die Wälder gehen, sollen auch mal quer gehen dürfen. Und die Zecken kann man abmachen, ist gut.
Okay, Sie reden jetzt von den Menschenzecken, bei den Hundezecken ist es nochmal, glaube ich, was anderes. Aber gut, anyway.
Ja.
Gut, dann ist das geklärt. Dann haben Sie ein Buch geschrieben. Das kommt am 2. Mai raus, also in ein paar Tagen.
Ja.
Feders fabelhafte Pflanzenwelt. Wir werden dieses Buch auch 3-mal signiert verlosen. Wir haben uns eine Frage überlegt, die auch nachher nochmal wiederholt wird. Das ist diesmal eine Ratefrage. Das heißt, Sie müssen nicht besonders schlau sein, sondern Sie müssen besonders viel Glück haben einfach.
Kombinieren. Ein bisschen kombinieren.
Naja, kombinieren ist aber auch, weiß ich nicht, man muss einfach, glaube ich, Glück haben.
Ja.
Herr Feder hatte als Junge einen Hund, einen Dackel, ne? Haben Sie vorhin erzählt.
Ja, Holzhaar-Dackel. Mit aber dem war ich immer unterwegs und der hat mich dann natürlich auch in die Landschaft geführt. Und Gassi gehen bedeutet für mich immer Pflanzen gucken schon.
Ja.
Und Vögel hören, also Stimmen, ne? Wie hieß der Hund?
Wie hieß der Hund? Hieß er Schnurzel, Purzel oder Barzel? Schicken Sie die richtige Lösung bitte an hörbar@radio1.de und vermerken Sie bitte auch gleich Ihre Adresse und Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. So, worum geht's in dem Buch?
Das ist ein Buch, das ist kein reines Pflanzenbuch. Man könnte denken, es ist ein Pflanzenbuch, ein Theoretikerbuch, ein Trockenbuch, wo es nur um Pflanzen geht.
Nein,
Pflanzen sind ein Aufhänger, die begleiten mich, aber es ist mein Leben da verarbeitet, meine Unfälle, meine Begebenheiten.
Was sind für
meine
Unfälle?
Liebschaften?
Was? Liebschaften?
Ja, da ist ganz viel drin. Meine Familie, meine Hobbys sind damit drin. Was ich erlebt habe, wenn ich unterwegs war, ich bin verprügelt worden, ich bin in Mooren versackt, ich bin mit Autos zusammengestoßen. Ich habe mich fast selbst aufgespießt beim Zählen von Mauerfahnen. Wie der Sohn von Romy Schneider wäre ich fast umgekommen. Also viele, viele Sachen, die mir passiert sind. Ich bin jetzt 53 und ich bin seit 40 Jahren dabei. Und diese ganzen kleinen und großen Geschichten, auch was ich im Fernsehen erlebt habe, da sind ein paar Sachen auch schon mit drin. Begebenheiten, die lustig sind. Also meine lustigste Geschichte ist, ich war mal mit dem Fahrrad im Emsland und hatte eine Luftpumpe mit. Und gleich nach 2 Tagen merkte ich, mein Fahrrad verliert dauernd Luft. Da hatte ich meine Luftpumpe genommen, da habe ich ganz kräftig dran gezogen. Und da hatte ich 2 Teile in der Hand. Ich konnte mein Loch, es war ein kleines Loch, es war nicht sofort platt, sondern ich musste pro Tag 2-mal diese Luftpumpe benutzen. Mhm. Ich habe gesagt, das machst du, da fliegst du jetzt nicht. Und dann hatte ich diese Luftpumpe nicht. Ich hatte aber auch kein Geld mehr. Oder zu wenig. Ich wollte mir keine Luftpumpe kaufen, so knapp war ich bei Kasse. Und dann habe ich eine Luftpumpe geklaut. Federklaut. Ich klaue gar nicht. Aber da musste ich. Die Not war so groß, sonst wäre ich nicht nach Hause gekommen. Sonst hätte ich meinen Kartier...
Warum haben Sie denn nicht gefragt?
Ich habe nicht gefragt. Ich habe gedacht, ich nehme mir jetzt eine vom Supermarkt. Und da habe ich eine Luftpumpe von einem Fahrrad geklaut und halten Sie sich fest, es war von einem Kinderfahrrad.
Oh Gott, Sie sind der Antichrist.
Ja, ich bin wirklich ganz gemein. Ich habe auch in meinem Buch geschrieben, wer das liest und wer sich wiedererkannt fühlt. 1998 in Lingen an der Ems. Sein Fahrrad vor einem Lidl vergessen zu haben oder verloren zu haben, der möge sich melden. Ich würde es ihm gerne mit Buch.
Die Luftpumpe
mit hoffentlich. Die Luftpumpe und das Buch. Das Fahrrad nicht. Das Fahrrad habe ich nicht geklaut.
Okay, ja,
ich habe nur die Luftpumpe geklaut. Also das muss man jetzt klarstellen. Das Fahrrad habe ich stehen gelassen. Aber Frau Rust, was glauben Sie, wie oft mir die Luftpumpe geklaut worden ist?
Ja, aber das ist keine Erklärung.
Ist
das
keine
ist
keine Erklärung?
Nein, das ist, nein,
bitte,
nein,
doch,
nein,
muss
nein,
eine sein.
Nein,
mindestens
nein.
20 Mal ist mir
Ihr Gewissen soll sie quälen wie ein Beet aus Brennnesseln.
Ja, also das ist meine Lieblingsgeschichte. Die ist
das
klein,
ist Ihre
aber
Lieblingsgeschichte
fein,
auch
so klein
noch?
Und fein. Aber ich bin auch nicht nur ein guter Mensch, aber ich habe meine Luftpumpe geklaut von einem Kinderfahrrad.
Von einem Kinderfahrrrad, ja, es ist wirklich, also es ehrt Sie, dass Sie es preisgeben. Es irritiert mich, dass es Ihre Lieblingsgeschichte ist, muss ich zugeben.
Ja.
Und ich finde ja auch, dass Luftpumpenklau tatsächlich härter bestraft werden muss.
Tatsächlich?
Ja, wirklich. Also, weil ich bin leidenschaftliche Fahrradfahrerin.
Ah ja.
Und wenn ich mal merke, dass mein Fahrrad ist sehr schwer und manchmal sitzt vorne der Hund noch im Korb. Oh, es gibt neue Folgen von Stadtrat Hund, fällt mir ein, meinem kleinen, süßen Fernsehformat. Ich glaube, am 15. Juni geht es los, aber ich werde Sie darüber noch informieren. Und wenn es dann so ein bisschen platt ist und man merkt bei jedem Bordstein, den man so runterfährt,
ja,
das
ja.
macht so...
das tut richtig weh.
Und dann fängt man mal an, bei allen Fahrrädern, an denen man vorbeifährt, zu gucken, wo ist denn heutzutage noch eine Luftpumpe? Oder anders gefragt, wo war der Feder noch nicht?
Ja.
Es gibt ja kaum noch welche. Und das ärgert mich wirklich, weil jeder Angst hat, dass sie geklaut werden.
Ja, ja. Damals war das noch nicht so schlimm und es waren noch einige Luftpumpen da. Aber ich hatte eine kleine Luftpumpe mit, die musste ich in meinem kleinen Rucksack verstauen. Deswegen war es keine große. Ich habe auch zu Hause mehrere.
Ist ja okay.
Ich habe eine kleine genommen und das war vom Kinderfahrrad. Diese Geschichte ist hier also mit drin, aber auch meine Unfälle und meine schönen Funde auch. Ich habe natürlich für viele Pflanzen auch eine Verbindung. Bei welcher Pflanze habe ich wen geküsst? Das sind da vielleicht auch 2 Geschichten dabei. Ich habe Geschichten
aus den Alpen. Na, dann aber eine. Dann geben wir eine Kussgeschichte
jetzt. Aus den Alpen
Feder,
sind dabei. Arten
Feder,
auf der Küste.
Geben Sie uns jetzt mal die Küsse.
An der Küste habe ich auch geküsst. Nein, das ist da nicht. Es ist nicht alles drin.
Ja, also aber geben Sie uns
drin.
Doch mal eine Kussgeschichte. Eine kurze Kussgeschichte.
Nein, also ich küsse unheimlich gerne. Und ich küsse gerne im Freien. Ich küsse gerne auch an Deichen. Und wenn man sich dann... natürlich alleine, ne? Und wenn dann das summt und brummt.
Wie alleine?
Sie küssen
sich selbst?
Nein, mit ihr. Mit ihr alleine natürlich, ne? Also, nein, ich habe nicht alles verarbeitet, ne? Also, manches muss auch, vielleicht gibt es ja noch ein zweites Buch, dann habe ich noch eine Geschichte auf Lager, die man auch bringen kann, nicht sofort alles bringen. Nachher gelte ich hier als jemand, der hier sich bloßstellt. So will ich das auch nicht machen. Aber was ich in der Natur erlebt habe, meine Tierfunde auch, ich habe zum Beispiel auch, ich bin einer, der tote Tiere von der Straße zieht. Überfahrene Katzen.
Okay, aber was machen Sie damit? Das ist ja die entscheidende
Frage. Die nehme ich nur zur Seite. Die
lege
von der Straße weg, damit nicht noch 100-mal drüber gefahren wird.
Ja,
nehme ich ein großes Blatt, fasse die an am Schwanz und ziehe die rüber.
Ja.
Kleine Vögel, Frösche, nehme ich mit dem Fuß weg. Also ich bin Fußballer gewesen lange Jahre. Ich kicke die so ein bisschen runter, damit man nicht 100-mal noch drüber. Also ich bin schon extrem. Ich nehme viel wahr. Ich nehme zum Beispiel auch Müll auf. Wenn ich zum Beispiel im Wald sehe, kleinere Mengen von, ich sammle regelmäßig Dosen ein und versuche, die irgendwo anders abzulagern. Mhm. Oder ich schmeiße zum Beispiel Sachen vom Waldrand aufs Feld, damit es untergepflügt wird. Solche Sachen mache ich. Sowas steht auch ab und zu drin.
Damit es untergepflügt wird?
Ja, damit es nicht im Wald liegen bleibt. Unterpflügen heißt ja, es verrottet dann besser im Kontakt mit Boden und mit Wasser. Wenn es frei liegt, trocknet es aus.
So eine blöde Metallbierdose, die aus
dem
Fahrrad...
Die nehme ich mit. Aber zum Beispiel Papier oder Plastik
auch.
Das schmeiße ich dann vom Waldrand mal auf den Acker, wenn ich weiß, der Acker ist schon geerntet.
Gutes Stichwort im Übrigen.
Um ihn unterzuflügen.
Sowas mache ich. Ja, okay. Ich finde das... Aber Sie sind ja Profi. Sie haben sich ja Ihre Gedanken gemacht, sicherlich. Ich möchte nochmal auf eine Sache zurückkommen, die vorhin angesprochen wurde mit den gefährdeten Arten, wo Sie dann sagten, ganz viele... Arten galten als ausgestorben oder stehen auf einer roten Liste, dabei sind sie es gar nicht. Ne?
Ja,
so.
Ja.
Wenn Sie das so vehement vortragen, so nach dem Motto, da ist wieder viel zu viel Hysterie dabei und da wird wieder so übertrieben und so weiter, haben Sie denn da keine Angst, dass das Wind auf die Fahnen der falschen Leute ist? Dass dann wieder diese Leute sagen, ach hier und mit dem Ozonloch, das ist nämlich auch gar nicht so schlimm und mit der ganzen Erderwärmung und so ist doch alles Quatsch, es wird nämlich übertrieben, wenn selbst der Botaniker
diese roten
das sagt.
Diese roten Listen, die gibt es jetzt seit 30 Jahren. Die Akzeptanz ist gleich null. Und woran liegt es? Sie sind zu lang. Wenn ich mit meiner Freundin spazieren gehe und wir sehen an einem normalen Nachmittagsspaziergang 30, 40 rote Liste an, dann kann was nicht stimmen. Und das sagt nicht ich mir, das sagt sie mir. Wie kann es sein, dass wir so viele Seltenheiten finden, wenn ich mit dir unterwegs bin, du bist nur am Notieren und am Aufschreiben und hast eine riesen Liste abends und mach dann meine Karten und so weiter. Und die hat recht. Es muss was Besonderes sein, was auf der roten Liste ist, dann werden wir auch ernst genommen. Wenn wir sagen, da wachsen drei seltene Arten an der und der Stelle, da müssen wir das und das machen, um den Standort zu schützen. Mhm. Dann ist das viel besser für uns, als wenn wir 30, 50 den an den Kopf knallen. Mhm. Ich bin für Ehrlichkeit. Wir müssen ehrlich argumentieren, wir vom Naturschutz müssen ehrlich sein, müssen sagen, so und so ist unsere Basis, so und so ist das Vorkommen der Arten, das ist unser Wissensstand. Es kann nicht sein, dass Arten völlig auf den Karten rot und also mit, häufig noch vorkommen und sie stehen auf der roten Liste. Mhm. Dafür gibt es in Niedersachsen zig Beispiele. Jetzt ist die Liste ein bisschen entschlackt worden. Die müsste nochmal entschlackt werden. Es kann nicht sein, dass nur wenn ich viel gucke, auch viel sehe, wenn alle viel sehen, es gibt eine riesen Dunkelziffer. Die muss man so ein bisschen mit dazu nehmen. Und es ist ein Unterschied, ob ich von einer Art zwei Pflänzchen habe oder tausende. Es gibt ganz viele Arten, die machen riesige große Bestände. Da ist ein Punkt in der Karte. Oft sind da zum Beispiel ein Bärlauch. Der Bärlauch war in Niedersachsen lange Jahre auch gefährdet. Das sind riesige Bestände, sind oft Hektar. Ein Hektar großer Wald wird doch auch nicht sofort umgeholzt. Und da werden auch nicht gleich Fichten und Kiefern draufgehauen. Das heißt, ich möchte, dass wir zu einer größeren Ehrlichkeit kommen, dass wir auch von unseren Gegnern, in Anführungsstrichen, vom Straßenbau zum Beispiel, oder von den Bauleuten, von den Bausenatoren, dass wir ernst genommen werden in dem, was wir sagen. Und es kann nicht sein, dass wir mit riesigen Listen kommen, bei Pflanzen und Tieren und sagen, das ist alles hier und kommt hier vor und es darf nichts gemacht werden und passiert.
Okay.
Ne? Und das ist so im Moment. Die lachen sich kaputt, wenn wir kommen mit unseren Listen.
Straßenbau ist aber ein gutes Stichwort, schon wieder. Auch vor ein paar Tagen stand in der Zeitung, Radwege kosten immer mehr. So, bezieht sich auf Brandenburg. Ist eine kurze Nachricht. Dem Radwegenetz in Brandenburg droht der Verschleiß. Das Land konzentriert sich auf wenige Projekte wie Lückenschließungen im touristischen Radwegenetz. Grund, die Kosten für einen Kilometer Radweg stiegen von 90.000 Euro, das war 2006, auf jetzt bis zu 200.000 Euro. Da habe ich gedacht, was ist denn nun los? Dann habe ich da angerufen.
Das sind Sicherheitsbestimmungen wahrscheinlich, was die alles da jetzt einbauen müssen und was da alles gemacht werden soll, damit es ein Radweg ist.
Ja, aber nicht nur Sicherheitsbestimmungen im Sinne von, damit man, wenn man runterfällt, sich nicht gleich die Schulter bricht, sondern es geht dabei, ich habe ja mit dem...
Sind die auch dreimal so breit wie früher oder was? Oder warum ist das so gestiegen?
Ich habe es mir erklären lassen. Ich habe beim Straßenbauamt Potsdam angerufen und der stellvertretende Leiter war da. Und der war erstmal so ein bisschen so, ist ja alles teurer geworden. So. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Innerhalb weniger Jahre von 90 auf 200.000 mehr als 100% Anstieg. Und er sagt dann, das würde im weitesten Sinne damit zu tun haben, dass die... dass es um Umweltbelange geht und um Artenschutz. Gesetze. Das heißt, daraus ergeben sich wahnsinnig viele Auflagen. Wenn irgend so ein Otter mal über eine Straße gegangen ist oder irgend so eine Kröte über den Weg gesprungen ist, da muss man wahnsinnig viele Auflagen.
Das sage ich ja gerade. Damit wird Politik gemacht mit diesen Listen und es ist wirklich am Bedarf vorbei. Es hilft den Arten vor allen Dingen überhaupt nicht. Es hilft keiner Art, wenn wir uns so darauf versteifen, dass wir Gesetze erlassen. Wir müssen die Arten überhaupt erstmal bekannt machen. Wir müssen sagen, das sind bestimmte Arten. Mich ärgern zum Beispiel bei Naturschutzgebieten oft immer diese Schilder, hier hat die Natur Vorrang, hier wachsen seltene Tiere und Pflanzen. Kein Mensch weiß, was sind das für Tiere? Mhm. Was sind denn das für Pflanzen? Warum ist denn dieser Wald sowas Besonderes? Warum ist denn dieses Altwasser so besonders? Warum ist denn dieser Magerrasen so trocken sowas Besonderes? Mir fehlen die Beschilderungen, mir fehlt die Liebe zum Detail, mir fehlt die Aufklärung, das ist alles so plopp, plopp. Und ich sage Ihnen auch, warum das so ist. Da sitzen die Leute auf den Behörden, die haben keine Ahnung. Die kennen sich in Recht und Gesetz aus, die können solche Radwege dann auch, aber die haben von der Materie, vom Herz dieser ganzen Sache, und das sind die Pflanzen und Tiere, leider keine Ahnung. Die haben keine Biotopansprüche, die kennen die Arten nicht mehr, die müssen nicht lateinische Namen können. Die kennen die Verbreitungskarten nicht, die kennen den ganzen Biorhythmus, der uns umgibt als Mensch und als Tier, nicht mehr. Und dann kommen solche Auswüchse, dann geht es nur noch darum, dass es heißt, hier ist ein Kreuzotter rübergegangen oder was, oder hier haben wir noch eine Blindschleiche oder was. Das sind alles relativ noch häufige Arten. Ne? Ist gut, was man sich dafür einsetzt. Wir sind alles kleine Tiger, aber ich finde es viel besser, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass an vielen Stellen, die noch häufig sind, auch Arten wachsen, so schöne, wie sie hier im Pott sind, dass man diese Arten nur deswegen bei uns hat, weil wir als Mensch hier sind und als Mensch auch hier so sind, wie wir eben
und auch
sind.
Koexistieren, also wahrscheinlich genau. Ist es tatsächlich, also wir
am
alle sind ja...
Dietrich-Ring wachsen 200 verschiedene Arten, die sind nur deswegen hier, weil wir hier, weil die Häuser hier sind, weil die Menschen hier parken, weil die Tiere hier mal abkacken, weil jemand hier seinen Packbecher vielleicht auch mal hinschmeißt und weil ein Maul, und deswegen ist hier noch ein kleiner Wald und dann hat man hier vielleicht noch einen kleinen Tümpel und so. Deswegen ist hier Artenvielfalt. Hier ist eine viel höhere Artenvielfalt als in vielen, vielen anderen Bereichen, wo alle sagen, müssen wir schützen.
Nächstes Stichwort, super. Brandenburgs Landwirtschaft zum Beispiel. Also gerade, klar, super Spargel, ganz tolle Gebiete und so weiter. Es ist eine Katastrophe. Monokultur, es gibt Mais und es gibt Spargel. Also viele Felder sind tatsächlich auch in der Hand eines einzigen Großgrundbesitzers, eines Niedersachsen im Übrigen. Und entzündet hat sich die Diskussion auch, glaube ich, an diesen Folien, an den Planen, die über die Spargelfelder gezogen werden, damit als Argument,
kein Vogel mehr.
Qualität angeblich gut bleibt. So. Sie sind ja sowieso, was auch gerade Mais angeht, mit dem stehen Sie ja auch auf Kriegsfuß.
Total.
Ne? Also gilt ja als Bio-Rohstoff und Bio-Pflanze.
Alles nur Getue. Ein Wald oder diese Bäume helfen viel mehr und machen viel mehr Sauerstoff als diese Mais. Das ist alles Etikettenschwindel. Weil so wenig gewusst wird, weil so wenig Bewusstsein da ist, kann der Bauer sagen, hier, wir machen hier Bio, wir machen hier Sauerstoff. Weil die Leute sind so doof geworden, dass man das denen glaubt. Die Bauern sind schlauer als alles andere und setzen sich dann und machen diese riesigen Schilder und sagen, wir machen hier Experimente, Sauerstoffproduktion, Mais. Mais ist tödlich für hunderte von Arten, für Wild, für Tiere, für Vögel, für Pflanzen. Es ist viel zu dicht, viele Arten brauchen Sonne, auch Ackerarten brauchen Sonne.
Viel zu hoch, ne?
Viel zu hoch, viel zu dicht und viel zu spät. Ja, der Mais fängt jetzt an zu wachsen und der dominiert praktisch bis November den Acker. Und nächstes Jahr wieder Mais. Und dann, weil es so toll war, wieder Mais. Ich bin dafür, Landwirte leben doch vom Boden. Landwirte leben doch vom Wasser. Landwirte leben doch von dem, wo sie ihr Haus drauf haben. Warum ist kein Landwirt bereit zu sagen und hat ein ehrhaftes Gefühl zu dem, was ihn umgibt? Warum lässt er von sich selber nicht sagen, ich mache nicht bis zum Rand mein Mais, ich gehe nicht bis zum Graben, ich gehe nicht bis zum Gewässer, ich gehe nicht bis zum Radweg, sondern ich lasse 5 Meter Platz oder 10.
Das würde schon helfen.
Wenn er das nicht macht freiwillig, dass er dafür dann vielleicht was bekommt. Dann soll ein Ausgleich gezahlt werden.
Was würde das dann helfen?
Ganz viel. Das würde ganz, da ist dann der Hamster. Da ist dann der Stieglitz, der noch Sämereien findet im November oder im Oktober. Da sind dann die Wühlmäuse. Da sind dann die und die und die. Und da sind auch die Kröten. Da sind dann auch die Tiere, die wir brauchen und die wir auch alle noch haben, die aber keinen Platz mehr. Da ist dann auch der Feldhase. Wissen Sie, was aus dem Feldhasen geworden ist? Das ist der Waldhase heute.
Ach so?
Der Feldhase von vor 30 Jahren ist heute der Waldhase. Ich sehe ständig Hasen im Wald, aber kaum noch draußen. Weil draußen hält das nicht mehr aus. Ja? Und Mais ist tödlich für viele Arten. Und diese Spargelfelder, das ist das allerletzte. Warum müssen wir unbedingt 3 Wochen von den Italienern hier nochmal Spargel haben? Wozu? Warum können wir nicht warten? Und da ist kein Vogel mehr und kein Insekt mehr. Das ist alles praktisch. Da können Sie gleich Asphalt drüber gießen. Da können Sie gleich wie Karlsson vom Dach mit so einer großen Spritzmaschine kommen, mit so einem Propeller und können das ganze Feld können Sie schwarz einnebeln. Das ist der gleiche Effekt. Es ist biologisch tot. Nur damit die Wärme sich länger hält und wir 2 Wochen eher Spargel haben. Da fasst man sich an den Kopf. Ich werde richtig wütend. Daher wahrscheinlich hier diese Gesichts...
Die Zornfalte.
Nee, diese Zornfalte. Wenn ich das sehe, ich entspanne mich natürlich dann auch sofort wieder, aber es ist so viel da, was man besser machen könnte. Und das Geld kriegen auch nur die, die jetzt schon große Bauern sind. Das kommt noch dazu. Ja, diese ganzen Biogasanlagen, da werden nur die Großbauern mitgefüttert und die Kleinen, die noch sowas etwas machen, was ich gerade gesagt habe, die noch ein Herz haben, die gehen noch über die Wupper.
Aber Sie sind ja jetzt gar nicht so ein typischer, ich mag diesen Satz nicht gern sagen, aber ich sag ihn jetzt ganz schnell, nicht so ein typischer Grüner. Wir sind ja eigentlich, ne? Es ist ja, im Grunde lassen Sie sich jetzt hier vor keinen Karren groß spannen. Nee. Aber Sie könnten sich doch, Mensch, Sie sind noch jung, 53, Sie könnten doch unser nächster Landwirtschaftsminister werden.
Ich möchte gerne gucken, ich möchte gerne draußen sein, ich möchte gerne die Arten finden und bestimmen. Ich bin einer, der die Daten zuträgt. Das Verarbeiten dieser Daten, das müssen andere machen, das kann ich auch noch machen.
Es geht doch nicht um die Daten, vergessen Sie doch mal, Sie haben doch jetzt so viele Daten.
Ich mache Führungen, ich versuche das um die Leute zu bringen. Wenn ich jetzt im Ministerium sitze, ich wäre sicherlich ein guter Minister. Ich hätte auch Power, ich würde da Tag und Nacht sitzen, ich würde auch sonntags arbeiten. Ja, ich würde den richtig Pfeffer unterbreiten, ich würde mich vielleicht auch mal aufreiben, ich würde Tacheles reden. Also das, was Steinbrück gesagt hat, würde ich tatsächlich auch machen. Vor oder nach der Wahl ist völlig egal. Aber wahrscheinlich bin ich auch viel zu unbequem. Mit so einem will auch keiner zusammenarbeiten, der den ganzen Laden zusammenschmeißt vor Kraft und vor Freude und vor Enthusiasmus. Solche Leute werden da gar nicht gefragt. Es müssen Leisetreter dahin. Deswegen sitzen auf den Ämtern fast nur Leisetreter. Die machen so, machen arm und sagen und kennen nichts. Und deswegen sieht es so aus, wie es so aussieht. Die Verarmung beginnt bei den Leuten im Kopf. Sonst würde man sowas nicht zulassen. Ein Landwirtschaftsminister, der kann sowas von sich aus gar nicht gutheißen, was da gemacht wird. Er muss irgendwie eine Klientel bedienen, das so ungesund ist. Wir gehen sehenden Auges in diese Monokulturen rein und keiner ist bereit, diesen ganzen Schwachsinn dieser Subvention mal endlich sein zu lassen. Bauern, die weniger machen, die Naturverträge, das müssen unsere Millionärsbauern sein und nicht die mit so einem Treckerreifen hier, so breit wie das Studio, über die Lande ziehen.
Das stimmt.
Ja, mit einer Schulterhöhe, wo ich schon sage, also da muss ich hochspringen, um oben auf den Reifen drauf zu spucken. Das nennt sich kleinbäuerliche Landwirtschaft. Es ist zum Haare raufen. Die Kleinen, die es noch gibt, die müssten viel mehr bekommen, die müssten von ihrem Land auch gut leben können und nicht diese Riesenmillionarios, die jetzt auch noch das Geld noch abzocken.
Herr Feder, die Zeit ist um.
Ja.
Ich möchte noch einmal auf Ihr Buch hinweisen, erschienen im Rowohlt Taschenbuchverlag. Es heißt Feders fabelhafte Pflanzenwelt. Wir verlosen 3 Exemplare. Sie können sich um eines dieser Exemplare bewerben, wenn Sie die richtige Antwort auf die Frage haben, wie hieß Jürgen Feders Hund, der niedliche, süße, aber leicht übergewichtige Rauhaardackel. Das weiß ich wiederum nur, weil ich das Buch schon gelesen habe. Sie, der liebe Hörer, muss raten, hieß er A. Schnurzel, B. Purzel oder C. Barzel. Toll. Hörbar@radio1.de. Dahin geht dann Ihre E-Mail, wenn Sie an dieser Verlosung teilhaben wollen. Herr Feder, es ist vorbei. Der letzte Song kommt von Robbie Williams. Viel. Wir haben so viel gefühlt hier während der letzten 2 Stunden. Und ja, mischen Sie sich weiter ein. Seien Sie weiter unbequem. Liegen Sie nicht zu viel auf Feldern rum. Zeigen Sie sich, machen Sie den Mund auf. Das war wirklich sehr lehrreich und sehr angenehm. Vielen Dank und ich hoffe, dass auch Sie etwas davon hatten. Liebe Zuhörer, und wenn Sie sich mit Herrn Feder direkt in Verbindung setzen wollen, er hat auch eine Website. Haben Sie die im Kopf? Ich weiß jetzt, jürgenfeder.de?
www.jürgenfeder, also mit Bindestrich.de.
Super. Das war schön. Bis bald und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Wünsche ich auch. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.